Jawohl, das haben wir wieder.
Ja, hallo.
Egal, guten Tag, ne?
Guten Tag, Arndt.
75. Jubiläum heute, ne?
75 Ausgaben Last Exit Andernach.
Ja, das stimmt.
Anderthalb Jahre, ne?
Ja, ungefähr. Ja. Das kommt hin, ja, ja. Ja, wir haben auch tolles Feedback, ne? Irgendwie auf die letzte Sendung bekommen, also fand ich ja ganz gut. Auf unser Gewinnspiel haben sich einige gemeldet, dazu kommen wir ja später noch. Aber es gibt wirklich Leute, die uns hören. Vielen Dank. Also ich habe mich sehr gefreut.
Ja, ich auch, natürlich. Dankeschön.
Dankeschön. Ja, was war los die Woche? Corona. Bei euch ist ja irgendwie alles erlaubt, ne? Irgendwie in Mecklenburg-Vorpommern ist ja wohl alles aufgehoben oder bald oder irgendwie wenig Neuinfektionen. Viele Lockerungen oder wie war das? Ich habe das irgendwie so am Rande mitgekriegt.
Naja, bei uns geht der Tourismus wieder in die Spur. Bei uns ist jetzt direkt schon in Kürze, dass Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen dürften.
Wer will das schon?
Was vielleicht dem einen oder anderen nicht so erstrebenswert erscheint, aber natürlich, Menschen sind ja durchaus hier sehr heimatliebend und es könnte sein, dass das auch was bringt. Ja. Dann Ende des Monats auch schon wieder bundesweit hier Ferien gemacht werden dürfen in Mecklenburg-Vorpommern. Das heißt, die Menschen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen können zu uns kommen und das, was sie immer machen hier, Geld ausgeben, an die Strände gehen und Plastikdelfine kaufen.
Aber ich habe gehört, es gibt ja noch Reisebeschränkungen. Ich glaube, Urlaub in Frankreich, Spanien und Italien erstmal nicht erlaubt. Wenn ich es richtig, genau, also ist ja auch Quatsch, glaube ich, momentan noch.
Nee, es geht rein um innerdeutsche Reisen.
Genau, und da habe ich gehört, dass die Hotelbetten vielleicht doch nicht ausreichen dürften, weil der Abstand ja ein bisschen eingehalten werden muss, auch in der Kantine, im Restaurant irgendwie, ne? Dass dann alle sagen, ja, dann komme ich halt jetzt zu Eggert, jetzt nach Rostock irgendwie oder Warnemünde oder so. Was ja auch geil ist zum Urlaub machen, muss ich ehrlich sagen. Aber das platzt dann aus allen Nähten, dann das Hotel.
Bin mal gespannt. Also wäre natürlich fürs Land hier gut. Im Augenblick ist ja noch große Angst, wie das alles weitergeht. Und man setzt jetzt große Hoffnungen darauf, denn das ist einfach hier das wichtigste Standbein der Tourismus.
Also jetzt habe ich gelesen, dass diese App ja langsam kommen soll. Irgendwie, die wurde ja entwickelt von Google und von Apple irgendwie wurde jetzt irgendwie das ganze System freigegeben, also auf diese Basis, auf der das aufbaut, irgendwie hast du ja auch gelesen, glaube ich, diese Bluetooth-Ortung jetzt oder diese über Bluetooth gecheckt wird, wer ist mit meinem Handy dichter als 2 Meter an mir dran gewesen und hat dann irgendwie eventuell Corona oder Corona später noch bekommen. Das funktioniert irgendwie so, dass, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, also die soll, nee. Ich glaube, die wird entwickelt denn hier in Deutschland von SAP und Siemens, soweit ich das weiß, Telekom und Siemens, und, mein Gott, SAP und Telekom, so, die Aufregung, das heißt, du sitzt halt auf einer Parkbank irgendwie und kommst jemandem im Gespräch, den du nicht kennst, also kein Mensch aus deinem persönlichen Umfeld oder aus dem Haushalt näher und also als näher als diese 1,50 Meter oder 2 Meter. Und dann wird einer von den beiden, die Daten werden anonym gespeichert und diese IDs werden, glaube ich, auch ständig gewechselt, dass man die jetzt nicht verfolgen kann oder so. Und dann kriegt einer von denen halt eine positive Corona-Diagnose und der kann das derjenige, der kann dann sagen, okay, ich habe Corona und dann kriegt derjenige, der da mit auf der Parkbank saß, ne, oder diejenige, dann eine Meldung, okay, sie waren in Kontakt mit einer Person, die hat Corona, die war auf Corona positiv getestet, vor, weiß ich, 5 Tagen oder so, und sie waren mit der Person so und so lange und so und so dicht oder so zusammen, so habe ich das verstanden. Okay. Und dann kannst du, also es ist halt irgendwie, und das wird alles mega verschlüsselt und dezentrale Datenspeicherung und sowas, also alles irgendwie, super safe und alles auf freiwilliger Basis, ne?
Aber ja, ich wollte gerade fragen, ich habe gar kein Interesse an so einer App. Ist das verpflichtend, diese App zu haben?
Nee, eben nicht, das ist freiwillig. Aber das Blöde ist ja, dann guckst du auf deine Corona-App und denkst, ach du Scheiße, heute war ich mit 3 Leuten.
Ja, eben.
So, dann hast du
alle Leute, die so ein bisschen, für alle Menschen, auch nur ein bisschen neurotisch sind, ist das doch ein Riesenproblem. Also,
das stimmt,
ja. Das werden ja diejenigen sein, die sich das runterladen. Die normalen Leute und Leute, denen alles egal ist, die werden ja nichts runterladen, verstehst du? Das ist ja, oh Gott, ey.
Scheißegal, ja. Ja, das ist die Frage, ne? Also ich weiß noch nicht, ob ich die runterlade. Ich schätze mal schon. weil es ja schon vielleicht auch eine gewisse Sicherheit gibt oder so.
Aber derjenige ist dann ja schon wieder weg, ne?
Den kann ich keinen mehr reinhauen.
Nee, Quatsch, aber die,
nee, da kannst du nichts machen. Also, aber du kannst halt sagen, okay, ich guck mal nach und dann so, ach, du Scheiße.
Mal zum Test.
Ja, und dann musst du dich testen lassen und dann musst du in Quarantäne und natürlich auch Scheiße, ne? Also keine Ahnung, ob das irgendwie so gut ist, aber also ich finde es, glaube ich, prinzipiell gut. Also es ist sicher hilfreich, ja, ne, um die Ausbreitung zu vermeiden, aber ob wie viel da jetzt mitmachen, weiß ich nicht. Und es gibt, glaube ich, auch so eine Kennziffer, dass irgendwie 60% mitmachen müssen, damit das überhaupt funktioniert, damit diese Ausbreitung irgendwie dann irgendwie eingedämmt werden kann, weil wenn die nicht informiert werden und dann sagen, also das ist ja die Frage, ob derjenige, der informiert wird, sich dann auch testen lässt und freiwillig in Quarantäne begibt oder sowas, ne?
Richtig.
Also ich glaube, das.
Also das Ganze verfolgt auch einen guten Zweck sozusagen. Insofern ist es ja auch eine wichtige Sache. Ja.
Ja, gut, haben wir das nochmal geklärt. Genau, also ich hoffe, dass die irgendwie, habe ich das Gefühl, das dauert irgendwie noch Monate, bis diese App verfügbar ist. Weil ich glaube, es ist dort alles in Deutschland ein bisschen länger, wie so oft. Aber naja. Genau. Hm.
Das, was ist mit dem Medikament? Das sollte doch jetzt auch irgendwie zum Herbst schon fertig werden, oder was? Es gibt doch auch, die Frage ist die App eher da oder das Medikament? Gibt es nicht jetzt auch schon so ein Mittel, was man nehmen kann, um die Krankheit zu verzögern? Das habe ich jetzt, oder zu verkürzen, glaube ich.
Remdesivir, ne?
Das verkürzt die Krankheit offensichtlich um einige Tage,
wenn
ich richtig verstanden habe.
Das ist doch schön. Ja, es gibt ja jeden Tag News. Irgendwie wurde das ja wohl in China getestet und zwar irgendwie mit mäßigem Erfolg bis gar keinem. Und in den USA und Deutschland gibt es wohl positive Berichte über irgendwie so eine klinische Studie. Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass Intubation nicht helfen soll. Also ja, jeden Tag kommt dir was Neues, ne? Also intubieren habe ich mal gelernt. Ich war beim Rettungsdienst mal irgendwie als Zivi vor 150.000 Jahren und da habe ich mal intubieren gelernt. Das ist irgendwie mega scheiße übrigens. Ne? Ich will ja keinem Angst machen, aber das ist du führst sozusagen einen Schlauch vor die direkt in die Lunge ein, ne? Bei so der künstlichen Beatmung und der geht dann sozusagen bis weit, wo die Verzweigung ist auf den linken und rechten Lungenflügel. Und dabei musst du so ein Spatel, also da muss der Patient auf dem Rücken liegen und dann musst du mit so einem Spatel, mit so einem Metall, so eine Art,
aua,
das ist ganz, ganz, also ich will keinem Angst machen, aber das ist wirklich scheiße. Jetzt habe ich aber gehört, dass das Intubieren irgendwie nicht hilfreich sein soll. Es gibt wohl viele Ärzte, die sagen, wir machen das gar nicht mehr, weil die Leute da irgendwie eher sterben, als wenn sie einfach nur eine Gesichtsmaske kriegen mit Sauerstoff, weil das Intubieren wohl angeblich jetzt diese intensivmedizinische Behandlung wohl auch nicht immer positive Ergebnisse gebracht hat. Also naja, egal, ich will das auf keinen Fall kriegen, aber intubieren ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Weil ist, glaube ich, nicht so cool. Naja, gut.
Ich habe das mal mit irgendwelchen Kriegsfilmen gesehen. Das wird doch so unterhalb vom Kehlkopf oder so, ne? Oder
wie war das? Ja, du musst es, also es gibt ja, ich kenne das vom Rettungsdienst, ich habe das ja nie im Patienten gemacht, das hast du immer nur geübt irgendwie an so einen Puppen und dann musst du mal natürlich gucken, dass man nicht die Speiseröhre trifft, ne, weil dann muss der sich erbrechen, da muss man, also ich glaube, die Luftröhre ist hinter der Speiseröhre, also wenn der Patient auf dem Rücken liegt, ist die Speiseröhre oben, die Luftröhre ist der hintere Eingang und da musst du dann treffen und dann hat Laryngoskop heißt das, glaube ich, oder so. Und da ist auch eine kleine Lampe dran, eine kleine LED. Und dann kannst du da kicken, ja, okay, mal rein damit. Und dann, also ich würde das, hab das zum Glück nie machen müssen, aber das ist kein Spaß, ne? Also, um was Positives.
Ich stelle mir gerade so irgendwas vor, wie so eine kleine Gartenzwerg mit so einer Laterne, weil du hast das vorne eine Lampe dran. Ja, okay. Aber es ist wahrscheinlich irgendwas Klinisches.
Steht ja, ein kleines LED-Lämpchen, damit man sieht, wo man ist.
Ach so, also
mit der behandelnden Art. Oder?
Ja.
Naja.
Also es ist
genau. Scheiß Thema, oder?
Ja, ich hoffe, ich habe damit nie in meinem Leben was zu tun, aber wie so oft im Leben, irgendwann kommen diese Sachen auf einen zu, ne? Manchmal. Das ist so. Tja. Eine Zwischenfrage, gehst du eigentlich schon zur Vorsorge? Also ich habe jetzt im Herbst zum ersten Mal diesen Termin, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja. Aber machst du das schon oder bist du noch nicht so, oder machst du das noch nicht?
Ja, ich war mal da, aber nicht.
Ach so, alles klar.
Nur so Blut abnehmen und so. Blutabnahme und.
Ich glaube, ich wollte was anderes hinaus.
Also, aber.
Frage war Hafenrundfahrt.
Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
Ach so, okay.
Sollte man machen, ne?
Ja, ich glaube schon. Hm. Ich habe so einen Brief gekriegt vom Amt und da stand drin, dass ich jetzt Anspruch darauf hätte.
Ach so.
Auf die große Hafenrundfahrt. Die musst du nämlich, wenn du unter 50 bist, selber bezahlen. Und ab 50 zahlt das die Gemeinschaft.
Ach so, ich und du.
Hm. Okay. Ja, also du bezahlst das für mich mit sozusagen.
Ja, viel Spaß, ja.
Diese kleine Schiffsreise.
Ich finde das. Also das Schöne ist, dass das alles auf Propofol gemacht wird. Und Propofol ist ja einmal so ein Reset-Button im Körper,
ja.
Was ja sehr geil ist, weil du dann einmal komplett in so ein Michael Jackson weißt, davon zu wüsste, davon
ich gerade sagen,
dann noch leben würde.
Das war doch so das Bathop von Michael Jackson
hier. Genau, drin, ne? Also das ging aber, der hat wirklich dann durchgeschlafen, also tief durchgeschlafen. Bis der Doktor das Ganze ein bisschen zu hoch dosiert hat. Propofol, ja, du bist es ist ja ein Anästhetikum und du bist ja dann sozusagen komplett weg. Also du bist richtig betäubt und der ganze und jede Körperzelle entspannt sich. Also was ja für eine Hafenrundfahrt. Oh. Naja, wie auch immer.
Richtig, ja, ist günstig.
Und es ist immer besser, als wenn du dabei wacht hast, wenn du da rein dazu guckst oder so. Also würde ich sagen.
Allerdings, ja, nee, da habe ich keine Lust drauf. Nee, ich habe auch gehört, man kann ja wählen, ob man klein oder, ich glaube, wie heißt das nochmal? Also du kannst wählen, ob die das so vollumfänglich machen.
Musik oder
so. Ja. Und dann unter Narkose. Oder ob du die, es gibt auch so eine Basic-Version, aber
Nee.
Dann ist es nicht ganz sicher.
Ne? Oder,
egal, ich kenne mich nicht aus. Nee, du, ich weiß nicht. Zu wenig.
Nee, ich würde die große Hafenrundfahrt buchen dann.
Du wirst...
Ich will mir so einen kleinen Snack zwischendurch noch.
Die Titanic-Eisberg-Tour, ne?
Genau. Nee, ich hatte auch schon einen Termin, oder ein Rezept, aber ich habe deswegen Corona dann keine, habe ich dann mich nicht weiter darum gekümmert, weil es irgendwie beim Arzt ja drunter und drüber geht, gerade aktuell. Also ich habe ja eine Magenschleimhautentzündung gerade und kriege ja irgendwie mit Ach und Krach mal einen Termin hier. Ja, irgendwie stressbedingt so, das habe ich öfter mal, leider. Aber.
Okay.
Es ist schon ein Tick besser geworden. Naja.
Aber die große Vollmond-Tour hast du erstmal abgesagt.
Nee, hab ich noch nicht gemacht. Ich hatte ein Rezept, okay. Aber noch nirgendwo drum gekümmert und so.
Ja. Ja.
Aber nee, dann können wir dann ja nochmal sprechen, wenn es soweit ist.
Vielleicht machen wir es auch live dann, mal gucken.
Ja, genau, können dann mal was posten oder so ein Facebook live.
Genau. Hashtag Apropofol, genau.
Ja. Dann. Hat die Corona-Krise jetzt ja in den USA schon mittlerweile mehr Opfer gefordert als der Vietnamkrieg, was Donald Trump
gehört, aber
jetzt egal ist, ne? Also irgendwie anscheinend nicht so wichtig, weil ich weiß nicht, Wahlkampf ist wichtiger und jetzt ist erstmal auf die Chinesen eingedroschen, was ich irgendwie auch ein bisschen verstehen kann, weil die haben ja die Wildtiermärkte schon wieder geöffnet, ne? Also die waren ja nur mal kurzfristig. Also es scheint eine wichtige Touristenattraktion, dass die Leute wieder auf die Wildtiermärkte können, ne? Oder die Leute sich da schön mit frischen Fledermäusen eindecken können. Finde ich echt, ehrlich gesagt, total scheiße und verantwortungslos. Die Frage, wann das nächste Virus kommt, vielleicht können wir das erste erstmal eben abwarten, bis das im Griff ist. Und dann kommt das, dann macht die Wildtiermärkte dann wieder auf. Aber nein, es muss jetzt schon wieder Leben,
mich würde interessieren,
mich
würde interessieren, ob chinesische Fledermäuse auch Corona kriegen können.
Die haben das also doch, die tragen diese Viren ja in sich.
Aber könnt ihr denn daran erkranken auch? Oder ist das?
Nee, das ist, glaube ich, ein Virus gegen das sind die Immunen, so. Das tragen die aber in sich. Also
so wie Schlangen, die so ein Gift verspritzen können, aber die werden ja daran auch nicht krank.
Ja, irgendwie so, die tragen. Es gibt ja Viren, die sind für Menschen ja nicht schädlich. Die tragen die Tiere, die haben die Tiere da irgendwie auf sich darum. Also weiß ich, bei der irgendwelche, es gibt ja immer wieder mal Viren, wie wir jetzt hier, das habe ich gerade gelesen, hier die Blaumeisen sterben alle hier an irgendeinem Virus oder das war, glaube ich, ein Keim, aber auf jeden Fall ist der Mensch dagegen
traurig.
Und deswegen, und das andersrum gibt es das vielleicht genauso, dass sagen, okay, Tiere haben Viren auf sich, tragen Viren in sich, die für sie selbst nicht gefährlich sind, aber für den Menschen dann irgendwie so, habe ich das verstanden.
Ja.
Nein.
Ich weiß zu wenig darüber. Aber ich finde auf jeden Fall, ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass Trump sozusagen jetzt damit Wahlkampf macht, dass die Chinesen da an allem Schuld haben, dass das vermutlich aus dem Labor entfleucht ist. Und es gibt wohl auch in Wuhan tatsächlich so ein Forschungslabor, wo aber offensichtlich habe ich jetzt gehört, dass die anderen Geheimdienste genauso da an diesen Dingen arbeiten und so. Das ist also ziemlich, das lässt sich ja gar nicht nachweisen. Also das ist so das Problem, ne? Also wenn die Geheimdienste jetzt diese Informationen nicht haben, woher sollte Trump diese Informationen haben? Es kann ja nur sich aus dem Hintern gezogen haben. Also das ist ja die einzige Möglichkeit.
Genau. Ja, also ich habe nur gehört, es gibt da so eine Gruppe von Geheimdiensten. Ich glaube, da ist Neuseeland, Großbritannien, Australien, USA und irgendwie so fünf Länder daran beteiligt, die dann alle irgendwie an Forschung anstellen und irgendwie aber wo, das Virus an sich soll wohl natürlichem Ursprung sein und nicht künstlich gezüchtet worden sein. Das haben sowohl, das wurde wohl bestätigt, auch von amerikanischen Geheimdiensten. Ist ja Trump meistens egal, vermute ich mal. Und aber ich meine, ich muss ehrlich sagen, also die Quittung muss ja, eigentlich muss da eine Quittung kommen. Also ich muss jetzt ja nicht, ich weiß glaube nicht, dass China jetzt für alles bezahlen muss, für die ganzen Schäden, das ist ja sowieso unmöglich, aber
geht ja gar
aber
nicht,
du musst doch sagen, ey, Maga, ich will jetzt wissen, wo das herkommt. Ich will jetzt genau wissen, was passiert ist. Ganz genau will ich jetzt genau sehen, welcher Maga, hier, wer war Person 1 oder wie heißt das, Patient 1 oder so, ne? Wo kam der her? Null, genau, sorry. Ja, aber das muss man doch wissen, irgendwie, das geht doch nicht. Und dann musst du den Scheiß, wir haben da letztes Mal irgendwann vor ein paar Wochen drüber gesprochen, wie gesagt, wenn die McDonalds-Apfeltasche schuld ist am Coronavirus, dann wird diese McDonalds-Apfeltasche eben nicht mehr hergestellt und nicht mehr verkauft. Ja. So, und das ist ja wohl das Mindeste, ne? Und dann muss man diesen Scheiß halt zumachen. Also, so wie leid mir das tut, ne? Aber das geht nicht. Also, das.
Also, auch so diese merkwürdige Geschichte, dass das angeblich rassistisch oder sonst was ist, ne? Oder irgendwie, das ist natürlich totaler Quatsch, ne? Also, wenn das jetzt, das ging ja auch darum, ob man das als Wuhan-Virus bezeichnen darf oder nicht und so. Und dann was, Alter, wenn es aus Wuhan kommt, dann ist es der Wuhan-Virus. Und wenn es aus Duisburg kommt, ist es der Duisburg-Virus. Das ist es halt.
Genau, ne? Und die spanische Grippe kam ja aus den USA, ne, übrigens.
Ja,
ehrlich. Das haben die Amerikaner schön noch weggebogen, glaube ich.
Ach so, okay.
Ja, die haben nur, weil weiß ich auch nicht, Spanien, warum das so heißt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Ich muss hier mal gucken. Aber es ist in jedem Fall irgendwas in den USA entstanden, soweit ich das recherchiert habe.
Ja, kommt mir spanisch vor. Und die spanische Fliege kommt wahrscheinlich auch gar nicht aus Spanien, oder
das
wie?
Das ist ja nicht genau.
Ist ja ein Stärkungsmittel. Ja, genau. Also insofern alles gut. Beziehungsweise, was ich jetzt auch gehört habe, ist, dass in Amerika wohl so rechte Spinner oder so, wie nennt man diese Bewegung jetzt, diese Freiheitsbewegung gegen Corona, dass die jetzt so ein Senat in einem, welcher Staat war, was,
Massachusetts oder was? In Michigan, glaube ich, ne?
Michigan, genau. Ja. Und da wohl dieses Senatsgebäude oder was sie da haben, besetzt haben und da den Senator bedroht haben. Und Trump hat wohl gesagt, der soll sich mit denen arrangieren. Also das
ist glaube ich eine Frau, ne? Ich glaube, das ist immer die Vizepräsidentin von Joe Biden werden. Also sie ist Demokratin. Aber das habe ich eben auch gelesen, ja. So, und dann, das Geile fand ich aber, dass die Demonstranten durften die durften da rein, aber keine Schilder mit reinnehmen, also so, ne? Sondern nur, aber Waffen ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Die sind tatsächlich da mit automatischen Waffen drin. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Man stelle sich das vor, hier im Schweriner Landtag oder im Bremer Rathaus würden also Leute, also Bauern vom Lande aus Osterholz-Scharmbeck und aus Altenwalde würden mit G3-Gewehren würden da rumlaufen und mit scharfer Munition und würden sagen, wir sind anderer Meinung, wir sind gegen die Corona-Vorschriften. Das wäre doch einfach nur ein Fall für die Polizei oder für GSG 9, das wäre gar nicht, würde gar nicht verhandelt werden. Das ist,
siehst du mal, so ohne...
Andere Länder, andere Sitten.
I don't want a teenage queen. I just love my AR-15. Oder wie heißt die Waffe?
Früher M16, ne?
War das damals? M16, ja, genau. I love my M16. Ja. Genau.
Du, ich weiß es auch nicht.
Ja, gut.
Ich wollte es nur mal in den Raum stellen. Ich habe dafür auch keine... Also es ist einfach Irrsinn, würde ich mal sagen. Also mehr dazu nicht zu sagen. Ey. Das ist verrückt. Wirklich verrückt.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei Patrick Swayze, dem Fußballmagazin auf Last Exit Andernach.
Ja, Thema Fußball. Findet gerade nicht statt, wenn ich das verfolgt habe. Aber du hast mitbekommen, dass Hertha schon wieder ein neues Problem hat.
Ja, diese Videos, ne?
Ja, genau.
Diese Social-Media-Videos.
Genau, ich glaube, es war heute ist ja... Dienstag und ich glaube, das war gestern am Montag. Salomon Kalouf, der Stürmer von Hertha BSC, ein Video online gestellt, wo er durch die Kabinen sozusagen in die Kabine und durch die Katakomben von Hertha BSC läuft und filmt und dabei auch Hygieneregeln und Vorschriften nicht einhält. Und auch angeblich sich lustig macht über den Gehaltsverzicht irgendwie, den die Herthaner da eingeräumt haben und es war irgendwie 10-11% oder sowas waren, glaube ich, im Raum, wenn ich das richtig gesehen habe. Ibisevic war auch zu sehen. Das Ganze, er war dann auch irgendwo noch in einem Raum, wo ein Corona-Test stattgefunden hat. Von einem der Physios da, glaube ich, von Hertha, meine ich. Und das war der Einzige, der reagiert hat, hier lass den Scheiß, mach das Ding aus irgendwie und löscht das Video, so, also, was ja irgendwie auch angemessen ist. Also und das heißt, durch diese Aktion wird natürlich diese ganze Hygienekiste da, die DFL da jetzt aufmacht, irgendwie, um diese Geisterspiele stattfinden zu lassen, jetzt wieder ad absurdum geführt, wenn die Spieler so damit umgehen, ne? Also mit diesen, ja, ne, mit dieser Krise sagen, ja, Hygiene irgendwie anscheinend egal, ne? Gehaltsverzicht, ja, mein Gott, ne, hier freut euch mal, ne, dass wir irgendwie so spendabel sind oder so. So kam das zumindest rüber. Also Hertha hat irgendwie auch gerade echt immer so schön, gerade keinen guten Lauf, ne? Also nach Jürgen Klinsmann der wurde auch sofort suspendiert, ne? Also vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Hat sowieso nur noch bis 2020, also hat nur noch Vertrag dieses Jahr. Aber schon 34, ich habe keine Ahnung, dass für einer für Werder ist irgendwie.
Also ich finde, mein Aufruf wäre jetzt einfach, Klinsmann zurückzuholen. Der muss, weißt du, mit eisernem Besen, der hat ja jetzt seine großen Enthüllungen offengelegt in der Sportbild oder was war das, oder Bild am Sonntag, weiß ich nicht mehr. Und der hat das ja, glaube ich, auf vielen Seiten zusammengefasst, die ganze Problemlage bei Hertha. Also Klinsi müsste noch, ich weiß nicht, wo er jetzt ist, gerade USA oder wo er lebt. Klinsi, ja, kommt zurück.
Genau, das wäre das Allergeilste. Berlin. Ja, das wäre das Allergeilste. Vielleicht steigen sie. Also wenn ich das höre, der ist ein super Spieler, der hat gegen Werder auch getroffen, ich glaube in der Hinrunde. Also ich fand den technisch, ich kenne ihn nicht persönlich, aber spielerisch auf jeden Fall sehr gut.
Kennst du ihn nicht persönlich, ne? Aber Klinsi war auch ein super Spieler.
Richtig, ja, aber den
ja, als Trainer nicht so, aber als
der sitzt jetzt auf der Bank, der sitzt wahrscheinlich bis Ende, falls die Saison jetzt auch jemals zu Ende gespielt werden sollte, dann wird er nach dem, was jetzt passiert ist, auf jeden Fall nicht spielen. Also Ibisevic ist auch schon 35, sehe ich jetzt erst. Mein Gott, 35. Geiler Stürmer übrigens. Also wie ist der erwähnt, Ibisevic fand ich immer sehr gut.
Nee, aber, du musst ja auch, das ist ja auch so ein Fehlschluss, du musst ja jetzt auch, um Fußball spielen zu können, kein Abitur haben oder auch nicht charakterlich besonders gefestigt sein. Das ist ja nicht der Punkt, ne? Mhm. Also finde ich das so, wenn die dann im Fernsehen immer vorgeführt werden, also als Influencer oder nach irgendwelchen Bonbons gefragt werden oder so, das stimmt ja alles gar nicht. Die sollen spielen und das war früher einfacher, finde ich. Wurde von sowas von den Fußballern gar nicht erwartet. Das ist eigentlich eine Überforderung, finde ich.
Ja, aber das heißt immer diese Demut, sagen wir hier, ey, alle sparen, alle hier gehen, die Leute gehen, werden krank, gehen pleite, irgendwie eine größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg oder so, wirtschaftlich irgendwie Fallout hier, tralala, und dann machen die da so Späßges da, irgendwie filmen das auch noch, also das ist irgendwie, also da denkt der einer gar nicht nach, ne? Also ich fange mit 34 würde ich sagen, der ist nicht 19 oder 4, also weiß ich nicht, das könnte man irgendwie ein bisschen erwarten, also echt ein bisschen.
Naja,
weiß ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob vielleicht
kommt er aus dem Bildungserfahrung.
Ich kenne ihn ja gar nicht. Vielleicht kommt er aus dem bildungsfernen Milieu oder was. Guckt ja an hier, weiß ich nicht, Günther Netzer, der ist auch in 70er Jahren während der Ölkrise mit dem Jaguar rumgedonnert, mit dem Netzmantel an. Wen interessiert das, Alter? Von mir aus soll er machen.
Ja, heutzutage ist das nicht mehr, ja.
Ich weiß, leider, ja.
Sie hat das ein bisschen geändert. Nee, wir werden das verfolgen. Ich bin mal gespannt. Also, ich bin überhaupt kein Fan von Geisterspielen. Jetzt habe ich beim FC Köln wurden ja auch, glaube ich, drei Personen, glaube ich, positiv auf Corona getestet. Das ist doch alles scheiße. Dann hast du irgendwie, das ist doch Wettbewerbsverzerrung. Dann hast du bei Werder Bremen ist zum Glück alle negativ getestet worden. Immerhin, aber ich meine, da hast du einen, dann steckt er sich doch noch irgendwie kurzfristig an oder so. Ne? Dann hast du dann irgendwie, dann wissen die, okay, das waren die Gegenspieler, ne? Irgendwie hatten die wahrscheinlich alle ihr Telefon in der Hosentasche. Wie dicht war ich eigentlich an ihm dran? Ne? Müssen eigentlich mit dieser Handy-App spielen, ne? Also theoretisch.
Oh Gott.
Aber dann hast du auf jeden Fall die Ansteckungsgefahr, weil ist ja jetzt kein Vollkontakt, aber es ist ein Kontaktsport. Das ist doch, also, und dann wird da einer krank, dann spielen die besten drei Leute nicht oder so, und das ist doch alles scheiße, also weiß ich nicht.
Ja, dann sitzen sie nach dem Spiel, sitzen alle gemeinsam mit Spannungsbecken
und trinken Bier. Nee, Entmüdungsbecken sind ja nicht erlaubt, die haben sie ja das Wasser abgelassen.
Ah. Mhm. Warum? Wegen Corona?
Deswegen, ja klar.
Ah, okay.
Ja, klar.
Ja, vielleicht kriegt auch jeder mal ein eigenes Bier, dann ist dann sicher.
Ja, genau, nicht
immer. Also,
nicht immer aus dem Hahn trinken.
Stiefel saufen würde ich jetzt von abraten.
Ja, ja. So, genau, haben wir das Thema Fußball. mehr gibt es nicht zu berichten, aber Geisterspiele, ey, weiß ich nicht. Also ich bin, vor allem, der Willi Lemke hat ja gesagt, er würde, was ich gut fand, der legt sich auch mal gerne mit Bayern, wer es noch weiß von früher, Willi Lemke immer der große ja. Gegenpart gegen Uli Hoeneß.
Ah, schöne Zeit.
War eine schöne Zeit, irgendwie, da war Werder auch noch auf Augenhöhe, also fußballerisch, finanziell waren sie ja nie auf Augenhöhe, aber fußballerisch. Und der hat gesagt, also die müssten, Sky muss diese Spiele in der Konferenz frei empfangbar machen, ne? Das heißt, damit die Leute sich nicht alle noch vom Fernseher alle anstecken, ne? Weil ich meine, dann Sky hat ja auch nicht jeder, dann gehen sie in eine Kneipe oder treffen sich privat oder was nicht, was erlaubt ist, ne? Und dann stecken sie sich nachher alle an, weil sie damit 30 Leuten vom Fernseher hocken, ne? Also, ja, den Einwand fand ich nicht schlecht. Also, muss man auch dran denken, dass man da nicht, ne?
Leute, ich bin dafür,
zusammenrotten.
Lebt ja eigentlich noch Otto Lemke?
Willi Lemke. Otto Rehhagel.
Willi Lemke.
Ja, lebt beide noch. Otto Rehhagel lebt noch, Willi Lemke lebt noch. Hab ich ja gerade gesagt, der hat gerade ein Interview gegeben. Ach der so, war Doppelpass, grade, der war Doppelpass, okay. Am Sonntag bei Doppelpass.
Schön.
Beim Doppelpass, beim Sport 1 und,
lange nicht mehr gesehen.
Ja. Aber da geht's
finanziell auch bergab. Macht das immer noch Jörg von Torra? Nee, ne? Wahrscheinlich auch
nicht. Nee, ich glaube, Thomas Helmer macht das jetzt, glaube ich.
Ja. Okay. Ja. Okay. Ja.
Sehr gut.
Thomas Helmer, richtig.
Das war Hattrick Swayze, unser Fußballmagazin auf Last Action Andernach.
Grüß euch Leute, hier ist der Giorgio aus dem Tropical, was geht ab, wie ist dabei? Ich bin ein riesen Fan von den Jungs von Lost Exit Andernach. Der Shit ist komplett crazy, da lade ich mir alles runter, jede Folge. Für dich, ihr Rock'n'Roller, euer Giorgio.
Ja, der Giorgio hat auch nicht viel zu tun gerade. Aber ich habe gelesen, es gibt Corona-Partys im Autokino, also so, hier in der Nähe, irgendwie im Norden. Hier gibt es Autogottesdienste und natürlich Autokino. Und jetzt gibt's auch Autodisco. Also sozusagen, du fährst sozusagen in so eine Art Drive-in-Disco. Wurde hier in der Schüttdorfer Autodisco, ist das, das ist in der Nähe von Holland, wurden Corona-konforme Autodisco-Events veranstaltet, mit DJ und so.
Cool.
Die Leute saßen im Auto, haben Shisha geraucht, Bier getrunken, Chips gegessen und haben sich auf der Bühne angeguckt, wie da einer so ein bisschen, Alter, wie scheiße ist denn das, ey?
Ja, wollte ehrlich sagen, also,
und dann liefen noch lustige Gestalten auf Stelzen und durch die Autos mit Fahnen und so ein bisschen die Stimmung angeheizt.
Aber du darfst nicht aussteigen, ne?
Nee, überhaupt nicht. Und dann jeder macht seine eigene Musik im Radio. Nee, aber das läuft dann über über eine Frequenz im Radio,
genau.
Wo man dann frei ist und da wird das dann. Aber ich meine, wie scheiße muss das sein? Also Autokino, ja, das kann man sich vielleicht noch gerade nochmal geben.
Ja.
Aber eine Autodisco, weiß
langweilig.
Nicht, also ich weiß nicht, ich bin ja eh ein bisschen raus aus dieser.
Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass ich auch aus der Disco aus dem Disco-Alter raus bin. Ich wusste, also heißt es überhaupt noch Disco? Heißt es nicht Clubs mittlerweile? Egal.
Ja, aber diese Orte, das heißt, genau, das Disco so traditionell gibt es ja nicht mehr so YMCA und so, ne? Aber Yes, Sir, I Can Boogie.
Doch bei uns immer, ne? Also wenn wir feiern.
Genau, der typische Rude Jürgens und ABBA-Mix, ne?
Wenn wir beide feiern, ja.
Ich war noch niemals in Paris und Waterloo und so. Nee, aber das heißt, kennst du das nicht auf Hochzeitspartys? Auf Hochzeiten, wenn da getanzt wird, da kommt irgendwann die Phase, jetzt wird nur noch ABBA gespielt und Rude Jürgens im Wechsel.
Mhm.
Ja. Kennst, ne?
Ich bin selten auf Hochzeiten, aber ich bin ja in meinem Alter schon mehr auf Scheidungen wieder und so, aber das ist, auf jeden Fall. Lass
hier umgucken. Ja, nach Herda gefeiert, ne?
Das war, ja, ja das am Ende ja.
Toten Hosen und so, ne? Bomalonda. Nee, aber mit Fernlicht, die konnten hier den DJ so Signale geben, irgendwie wie gut es gefällt und eine tolle Atmosphäre.
Oh nein.
Immer schön hupen und Lichthupe machen und so und dann dreht der DJ richtig auf und so.
Mhm.
Und ist keiner als grundlos ausgestiegen, irgendwie laut Medien und 500 Leute waren dabei. Und 10 Wagen mussten, also die waren der Batterie, war nachher die Batterie leer. Keine Ahnung, also ich finde es.
Fällt mir gerade ein, gibt es eigentlich noch diese Melodienhupen? Kennst du das noch aus den 80er, 70ern?
Nee, gibt es keine.
Dieses Hawaii 05.
La Cucaracha?
Ja, genau. Genau, oder sowas. Diese Melodiehupen, das fand ich immer super.
Das war geil, ja. Nee, das gibt es überhaupt nicht mehr, leider. Leider
ist auch verboten.
Alles, ne? Nein, die sehen Autos sehen ja auch alle. Klar, irgendwo bei wahrscheinlich irgendwelchen coolen Vintage Cars oder so, dann ist wahrscheinlich wieder eingebaut, so, ne?
Naja.
Naja. Jo, wir hatten noch ein wichtiges, wir hatten noch ein wichtiges Thema, bevor wir zu den unterhaltsamen Sachen kommen. Genau, was noch passiert ist, der Prozess für, der Love, um die Love Parade Toten ist eingestellt worden. Katastrophe, absolute Katastrophe. Irgendwie, ich glaube, 21 Todesopfer. Ich habe es im Fernsehen verfolgt, weil wir damals beim Label, ich war damals bei dem Label, die Compilations lange gemacht haben, in Berlin bei Ministry of Sound, und irgendwann haben wir sie dann nicht mehr gemacht, aber trotzdem habe ich das damals in Duisburg verfolgt, und dann hieß es irgendwann, die Love Parade ist vor, das wäre ein Fehler, ich weiß gar nicht, wer da aufgelegt hat, aber immer irgendwie, also natürlich große Namen und so, und dann waren die Love Floats irgendwie da zu sehen, und dann irgendwann hieß es so, ey, Party ist zu Ende, zu vorbei, ist es eine Katastrophe hier, und keiner wusste, also ich saß vom Fernseher und dachte, wieso ist die Party jetzt vorbei, warum, und dann, ja, hier, es gab hier irgendwie im Bereich der Treppe hier Tote und Verletzte und so weiter. Aber ich finde das einfach scheiße, dass solche Sachen dann verjähren und da überhaupt keine, die Leute irgendwie, die Opfer,
das verstehe ich auch nicht.
Die Opfer und die Angehörigen da überhaupt nie mal sagen, okay, das eine Aufklärung ist ja nicht erfolgt. Das heißt jetzt ja, es waren alle möglichen Leute schuld, glaube ich, ne? Also es gab ja so ein vom Gericht her, glaube ich, noch irgendwie vom Richter, glaube ich, noch eine Stellungnahme, glaube ich, dass die sagen, okay, das ist so, das hätte auch gar nicht machen müssen. Das, es gab so viele verschiedene Faktoren und also jeder ist so ein bisschen schuld, aber und alle, und das kann man gar nicht mehr nachweisen, wer genau wie viel Schuld hat, und außerdem sind die alle nicht vorbestraft, und außerdem werden die Urteile auch ganz wohl nicht hoch ausgefallen irgendwie, ne? Also es gab wohl, es waren noch 3 leitende Mitarbeiter irgendwie auf der Anklagebank, aber das Ganze ist jetzt vorbei und verjährt und auch durch Corona nochmal verzögert, aber für die finde ich genauso scheiße wie die Sommermärchenprozess irgendwie, ne, wo auch hier Gelder geflossen sind angeblich, und da auch kein, naja, egal.
Also ich finde, man kann das ja sehen, wie man möchte, das ist ja alles Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel jetzt mit diesem Sommermärchen-Geschichte, das habe ich nie so richtig verstanden, weil ich fand das einfach toll, dass wir die WM nach Deutschland gekriegt haben, wie das jetzt am Ende gelaufen ist und dass die alle bestechlich sind und dass das im Baugewerbe nicht anders ist, das ist mir schon irgendwie klar, und das dürfte auch den meisten anderen Leuten klar sein, die jetzt nicht mit dem Klammerbeutel gepudert sind. Aber ich finde, jetzt in dem Fall mit der Love Parade, das kann man einfach nicht machen, dass man viele Jahre recherchiert, auch wirklich Gelder ausschüttet und Geld ausgibt, Steuergelder, und da irgendwie, und am Ende kommt dabei nichts rum, und dann wird es auch noch damit begründet, dass jetzt Corona Schuld hat. Das ist für mich ein großes Versagen, und da ist, muss man sich nicht wundern, wenn viele Leute sagen, dieses System funktioniert nicht, und dann irgendwie, jetzt muss ich mal irgendwie AfD wählen oder so. Weil das ist wirklich, das ist, dann irgendwie Erklärung abgeben und ähnliches braucht kein Mensch. Sondern da muss klar sein, da muss irgendwie recht gesprochen werden. Und wenn das, und das kann ja auch dann strittig sein am Ende, darum geht's gar nicht, sondern es muss einfach jemand sein, der sagt, nee, so und so verhält sich das. Und das kann dann, ja. Bin ich auch platt. Ja,
war angeblich einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit irgendwie.
Ja,
und es kostet alles viel 10 Geld. Jahre ist das her, ja? 2010 war das, ne? 2010. Ja. 10 Jahre. Und es kommt kein Urteil. Es kommt, es war wohl auch eine, irgendwie, angeblich ein Gutachten aus England, was nicht getaugt hat für eine Stellung oder für irgendwie, was nicht ausgereicht hat, um da weiter zu verhandeln und so weiter. Da musste ein neues Gutachten erstellt werden. Aber 10 Jahre, ich meine, Digga, das ist ja echt irgendwie echt ein bisschen, weiß ich nicht. Ja.
Ich empfehle mal allen, die sich dafür interessieren, auch für so Rechtsprechung und so, und das kennen ja auch viele bestimmt schon, sicher schon, ist dieser Podcast Zeitverbrechen. Das muss man sich mal anhören. Wenn du wissen willst, was Gutachten bedeuten, welche Qualitätsmerkmale die haben, was da teilweise fabriziert wird, und mit wie viel mit wie viel Zufällen auch oft solche Urteile gesprochen werden. Also Das ist ein weites Feld, ne? Und man sollte sich da mal reinfuchsen, das mal zu sehen. Unser Rechtsstaat ist nicht ohne Fehler und das muss ja auch nicht sein. Bloß ich finde, nach so einer langen Zeit ist einfach nicht zumutbar, weder für die Öffentlichkeit noch für die Angehörigen der Opfer, aber auch nicht für die Täter, dass das alles so im Sande verläuft. Das geht nicht. Naja, geht anscheinend doch.
Ja, die wollen ja sehr angeblich, das wurde ja dazu geführt, dass jetzt irgendwie die Aufbedingungen oder die für Großveranstaltungen geändert wurden oder so, dass die Auflagen verschärft wurden oder so, aber das ist das Mindeste, das ist ja sowieso selbstverständlich, dass sowas passiert, aber na gut, okay, ist diese Woche auch passiert irgendwie. Dann kamen wir jetzt irgendwie über einen Artikel. Ich bin über einen Artikel gestolpert in der Süddeutschen Zeitung über die Internetseite 4chan. Auf der Attentäter, auch die von El Paso, Halle und Christchurch ihre Videos live gezeigt haben. Ich wusste das überhaupt nicht, dass es so eine Seite gibt irgendwie und wie die erreichbar ist. Aber du hast ja dann auch nochmal reingeguckt. Das ist ja wirklich ein Abgrund, diese Internetseite. Was da möglich ist und was da passiert und wer diese Seite betreibt und wer da mitmacht, ne? Also
ja, ich habe das auch jetzt so erstmalig zur Kenntnis genommen durch dich, habe mir dann die Dokumentation von Vice angeguckt.
Die übrigens super ist, ja, muss ich sagen.
Ja, würdest du auch sagen.
Ne? Ja, großartig. Ja.
Und ne, wo auch ausführlich der Gründer von 4chan und 8chan später dann was hat er noch gehabt?
WizardChan hat er auch noch
gehabt. WizardChan, genau. War, glaube ich, der Vorgänger, ne? Also jedenfalls hat er das alles mal erklärt. Interessant ist so ein junger Mann, der schwerbehindert ist, der sich kaum bewegen kann und ich weiß nicht, was
für Frederick Brennan, ne? Frederick
Brennan. Ja, genau, ja, so hieß er, glaube ich, genau, ja. Und der halt im Grunde so bettlägerig mehr oder weniger
ist. Der hat Glasknochenkrankheit, ne?
Glasknochenkrankheit, okay. Und hat dann sozusagen über lange Zeit ein Forum oder was dirigiert, in dem halt sich die Leute da drin übertroffen haben, extremistische und menschenfeindliche, misogyne Memes und Gags zu platzieren. Und ich glaube, der Hintergrund ist, dass diese Sachen immer wieder gelöscht werden, ne? Oder wie funktioniert das?
Nee, dieses Interview ist irgendwie schon. Es ist von letztem Jahr und er ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Betreiber, aber gelöscht werden, also es gab für dieses 4chan, das hat irgendwie auch, glaube ich, auch ein Amerikaner gegründet und das wurde wohl moderiert, da wurden wohl Sachen gelöscht und so, da waren halt so bestimmte Sachen nicht erlaubt, ne, also das Ganze hat angefangen, ich mache einfach mal eine Plattform, also diese Seite sieht total billig aus, ne, also sie so, da mache ich ein bisschen was über Anime, da mache ich ein bisschen was über Games, ne, da mache ich, weiß ich, keine Ahnung, Politik spielte da erstmal keine Rolle und dann wurde es aber ein Sammelbecken von immer mehr Leuten, die sich da getroffen haben, die von der Gesellschaft irgendwie so zurückgelassen wurden oder die sich dann auch selber so bezeichnet haben, wir sind halt die Loser, wir haben nie eine Freundin gehabt und wir werden auch nie eine kriegen. Das ist ja eine ganz komische bei 8chan, also irgendwann wurde der Kollege war ja dieser
Gründer
war ja bei 4chan irgendwie aktiv und hat dann gesagt, ich gründe jetzt einfach mal 8chan, dasselbe in einer härteren Version. Ne? Also da wird gar nichts mehr moderiert, da ist alles erlaubt. Und dann war dieses Einstellungskriterium, wer da überhaupt was posten darf oder wer da überhaupt mitmacht und wer, war wohl anscheinend auch, dass sie die Loser sind, wie ich bin behindert, ich bin werde nicht gesehen, ich bin weiß ich was. Ne? Also das war, mit seiner Behinderung hat er es ja irgendwie auch geschafft, bei 4chan, ich glaube, Administrator zu werden, weil die wussten, okay, er ist einer von uns, er ist so ein Loser und hier sollen sich nur diese Leute treffen, die diesen Hass auch haben in sich, ne? Die sagen, okay, gegen Frauen und so weiter. Das wurde in dem Video ja ganz deutlich und das fand ich also echt frappierend, dass sich da wirklich Leute so verabreden und sagen, ja, wir kommen nicht weit und wir haben nicht den Status, wir haben nicht das Aussehen, wir haben nicht das Geld, ne? Darum ging es ja auch, hast du es, glaube ich, gesehen? Oder?
Ja, absolut.
Und dann, okay, wir sind nicht schön, wir haben kein Geld, wir haben keinen Status, so, und deswegen sammeln wir uns hier und machen unseren Hate Speech und unseren Kanal hier immer richtig schön, so wie wir ihn wollen, ohne Limit und hassen einfach alles, worauf wir keinen Bock haben und lassen den Ganzen einfach im freien Lauf und ja, das kam dann dabei raus, ne? Und
Ja, also absolut. Im Grunde, das wurde ja auch dargestellt, glaube ich, anhand von so einer Grafik. Das ist, was du gerade sagtest, zu Anfang so eine bunte Tüte war und am Ende nur noch hoffnungslose, verzweifelte, weiße Männer, die eben davon ausgehen, dass sie ihr Leben lang Jungfrau bleiben, dass sie ihr Leben lang Loser bleiben, dass sie ihr Leben lang nichts geregelt kriegen. Und das sozusagen als Humus für diesen politischen Extremismus, für diesen Hass, für dieses ganze Trump-Ding, für Rechtsextremismus, alles. Für absolute Frauenfeindlichkeit, Frauenverachtung, also und
Verschwörungstheorien, alles, was du willst.
Und ich habe das Gute daran fand ich habe das noch nie in der Klarheit gesehen. Nee, also sozusagen, das ist wirklich die Basis für diesen ganzen Faschismus und für diesen ganzen Irrsinn, eben dieser auch so Selbsthass ist, ne? Und so eine weil das wird ja oft so dann dargestellt als, naja, das ist so psychologisieren. Nein, das ist, diese Art von Leuten sind der Humus für diese Denkweise. Und das ist, das sind eben keine starken, weißen Männer, die rausgehen und sich rumschlägern, sondern es sind genau diese Leute. Es sind Loser, Leute, die Angst haben vor dem Leben, die irgendwie, glauben, sie bleiben ihr Leben lang Jungfrau. Es wäre ja eigentlich lustig, wenn es nicht so ernst wäre. Hm. Und daraus generieren sich dann solche Serienmörder und alles Mögliche. Ne? Das ist schon.
Also man bringt es auf den Punkt. Das ist ja letztendlich, diese Website ist unmoderiert. Also jeder hat die, das ist komplett unmoderiert. Das heißt, jeder kann schreiben, was er will und was er denkt. Und es wird nichts gelöscht und jeder kann machen. Also es gibt auch keine Hierarchie oder sowas in diesem offenen Netz oder dieser, das ist ja eine ganz billige Website eigentlich, ne? Oder ein Blog oder wie soll man es nennen?
Ja, optisch ist das wirklich lächerlich. Das sieht aus
wie 1992, ja.
Genau, sieht aus wie 92, aber sieht aus wie Internet von 1999, würde ich sagen, genau. Ja.
Ja, absolut. Oder so, ja, ein bisschen später. Aber dann hat dieser Kollege, der das hier, Frederick Brennan, der liegt allein die Situation, also diese Weiß-Moderatorin, wir können das ja mal posten, das Video, fragt ihn halt irgendwie dazu aus und so weiter und er hat dieses wirklich fürchterliche Monster ans Leben gerufen. Er wurde auch gefragt, ob er das bereut oder so am Ende, ich glaube, weil er ist ja jetzt anders, er hat ja eine andere Geschichte dann auch erfahren. Er liegt dann da mit seiner Glasknochenkrankheit, ist ganz klein irgendwie, ist glaube ich auch 27 oder so. Und kann überhaupt sich nicht bewegen, der kann nur im Rollstuhl sitzen, ist es sozusagen einer, der wirklich von der Gesellschaft so, leider Gottes, dann eben auch durch seine Krankheit dann auf so einer Ebene ist, wo er sagt, ich meine, mit mir kann man eh nichts mehr machen oder so, ich bin eh, ne, da ist nichts mit Beziehungen. Dann lernt er eine Frau kennen, hast du gesehen, die auf Behinderte steht, ne, oder auf Handicap.
So ein Fetisch, ne?
Ein Fetisch, diesen Fetisch, und dann ist er mit der, hat er dann auch Sex mit ihr und so, und das findet er auch ganz toll. Die hat dann irgendwie, nimmt dann Drogen, also auch Psylos, ne, und er nimmt dann auch welche, und dann kommt ihm die Vision, er müsste jetzt 8chan, also da war er noch bei 4chan, müsste jetzt 8chan gründen, ne? Also das krassere von den beiden Netzwerken nochmal, ne? Und also die Geschichte ist sowas von krass und so. Und am Ende ist es jetzt so, dass er doch aussteigt, das Ganze verkauft, glaube ich, an irgendein, er lebt, glaube ich, auf den Philippinen jetzt. Aber ist ja jetzt mittlerweile auch egal, aber sie ist.
Ich fand das war wirklich die Essenz aus diesem Ganzen, wie entsteht sowas sozusagen im Reagenzglas, in der Petrischale? Und da ist das wirklich mal endlich mal genau zu beobachten. Und du siehst halt ihn. Er hat jetzt eine Familie, er hat eine Frau, er hat ein soziales Leben. Und was passiert? Simsalabim, er hat keinen Bock mehr auf so einen Scheiß.
Ja, genau. Das ist einfach, daran merkst du einfach,
du musst diesen Leuten einfach nur eine Hoffnung geben und irgendwas zum Festhalten und ein bisschen Selbstwertgefühl und dann hat sich dieser ganze Schwachsinn erledigt, wenn du Glück hast. Also, es ist,
Ja, gut auf den Punkt gebracht. Ich habe mich übrigens nicht getraut, auf die Seite raufzuziehen. Also, er hat gesagt, das ist not good for your mental,
mental health
nicht, aber irgendwie für deine Sanity, it's not good to get on that website. Und ich habe mich nicht getraut, ich habe mich auch nicht getraut, da irgendwie raufzuklicken, irgendeinen Scheiß anzugucken. Ich weiß auch nicht, man sich strafbar macht, wenn man da irgendwas anklickt. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Also, es war ja klar zu sehen, was es da geht. Da ist eben Antisemitismus, dann eben diese Vergewaltigungsfantasien über Frauen, denn irgendwas, da hat er mal was angeklickt, zufällig, da war da irgendwie Anne Frank, wurde da irgendwie obszön sich lustig drüber gemacht und so. Also klar, das ist wirklich der Bodensatz, ne? Und es geht eigentlich einfach nur darum, Anstoß zu erregen und Aufmerksamkeit zu generieren.
Das Faszinosum an der, Faszinierende an dieser Seite ist ja, dieses H-Chan ist ja jetzt, dass diese Attentäter wirklich die ganz schlimmen Verbrechen, Attentate begangen haben in Halle, in El Paso oder in Christchurch irgendwie, was ja, glaube ich, das Schlimmste noch war. In El Paso war es, glaube ich, diese Mall, ne? Oder Walmart oder sowas.
Ja, das kam ja auch in diesem Video, glaube ich, zum Tragen. Ne? Also war das nicht das Video, wo das auch dann, ich glaube, es wurde darin auch besprochen, es waren auch relativ viele Tote, ne? Und na gut, aber das ist natürlich in Amerika nicht so was Besonderes wie jetzt bei uns oder so. Ne? Das ist, ja.
Aber Christchurch war doch Neuseeland, ne? Das war doch das,
ja,
wo das wurde auch live gestreamt. Und das wurde auch auf 4-H-Chan live gestreamt. Also das heißt, das Problem, dass die waren im selben Internet Forum unterwegs und haben es, soweit ich weiß, auch da gestreamt. Ach so. Ich muss ehrlich sagen, das ist ja so, wirklich, das gibt jetzt nicht irgendwie, jeder hat da sein eigenes Netzwerk, was er favorisiert, sondern es ist wirklich alles auf diesem Scheißding. Vielleicht reicht es auch jetzt, aber ich würde da nicht raufklicken. Also ich habe da echt irgendwie zu viel Respekt.
Also mich hat das jedenfalls, genau wie dich dann, also du hast das ja mich darauf hingewiesen und das hat mich also schwer beeindruckt. Also man kann daraus einiges lernen, ne, zumindest. Es ist wirklich spannend. Das ist ein spannendes Thema und ist halt auch ein sehr aktuelles Thema, ne? Weil wenn ich mir angucke, wie viele neue Verschwörungsideen es jetzt alleine rund um Corona gibt und wer jetzt alles jede Woche in Berlin demonstrieren geht und was da teilweise, ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt diesen Koch Attila Wildmann, habe ich jetzt gerade gesehen, heute auf Facebook, der eigentlich ein veganer Koch, glaube ich, war und so eher so einen popkulturellen Wert hatte. Und jetzt eben auch so Verschwörungstheorien von sich gibt, wo dir die Haare zu Berge stehen, ne? Und das ist also erstaunlich. Also Xavier Naidoo ist dabei leider nicht der Einzige, ne? Sondern das ist also offensichtlich etwas, was in der Jugendkultur so einen Platz gefunden hat.
Aber der Witz, ich wusste davon nicht, dass ich das jetzt so zufällig
erfahren habe.
Artikel aber das ist wirklich, ich verstehe auch nicht, warum die Seite nicht gelöscht wird. Ne? Also es ist glaube ich, irgendwie auf dem Internet, irgendein Server. Ich glaube, einige, also in den USA gibt es wohl einige Internetdienstleister, die die Seite nicht mehr hosten. Irgendwie. Ich glaube, zwei haben sich zurückgezogen. Aber es ist natürlich nach wie vor für die ganzen Nerds ja sowieso egal wie erreichbar. Aber
natürlich ist auch jetzt zu Trump-Zeiten nicht die beste Zeit, um sowas zu bekämpfen, ne? Weil das ja offensichtlich etwas ist, was ihm zugutekommt. Ne?
Ja, okay, aber wir können das ja mal, dieses Video immer auf unsere Facebook-Seite stellen. Ja. Genau. Und dann gucken wir mal.
Flimmerkiste auf Last Exit Andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino- und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für Sie reingeschaut.
Oh. Ja, jetzt mal zu was Erfreulichem.
Genau.
Wir haben wieder was geguckt, ne? Irgendwie
gemeinsam.
Gemeinsam kann man fast sagen. Ja, genau.
Die Verurteilten haben wir geguckt. The Shawshank Redemption heißt der Film. Von 1994?
Auf Platz 1 der IMDb Best-Ever-Filme überhaupt.
Genau, laut IMDb der beliebteste Film aller Zeiten, also der mit den besten Bewertungen. Und IMDb machen ja wirklich international sehr viele Menschen mit, ne? Und haben da also hohe Bewertungen ausgestellt für. Und also der Film ist von 1994, also ist heute 26 Jahre alt, ne? War damals ein Oscar-Kandidat, hat dann aber gegen Forrest Gump abgestunken, also knapp verloren. Und ich skizziere mal kurz die Handlung und dann können wir drüber
reden. Drehbuch von Stephen King, ne?
Also zumindest das Buch ist von Stephen King. Ich weiß nicht, ob das Drehbuch auch von ihm ist.
Nee, das Buch ist, ich habe das Buch gar nicht gefunden. Ich dachte, es gibt nur das Drehbuch und es wurde nie als Buch veröffentlicht.
Ah ja, okay. Nur okay.
Das Drehbuch. Ja. Na gut,
ja, okay.
Erzähl.
Genau, also es geht um den Andy. Andy wird wegen angeblichen Frauenmordes verurteilt. Also und
ein weißer Anwalt, Film, ne?
Genau, und es geht darum, dass er...
Ich unterbreche dich nicht mehr.
Nee, mach ruhig. Und der Film schildert eben sein Leben da im Gefängnis. Und es ist jetzt, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich das sage. Am Ende befreit sich Andy durch so einen Tunnelbau. Das ist dann am Ende nochmal so ein Knalleffekt. Und im Film selber, also erstmal dargestellt wird Andy von Tim Robbins, ne? Kennt man auch aus Hudsucker, Der große Sprung zum Beispiel und solchen Filmen. Also auch aus teilweise Comedy-Filmen und so. Und Morgan Freeman ist auch dabei, spielt so sein, den Gegenpart, den Red, ne?
Mhm.
Und
Gefängniskollegen.
Gefängniskollegen. Im Wesentlichen ist es so eine Männerfreundschaft, ne? Und das ist so ein zentrales Thema in dem Film. Es spielt so zwischen den 40er und 60er Jahren. Und derselbe Regisseur, das fand ich interessant, Frank Darabont, hat danach noch The Green Mile verfilmt, auch ein ganz bekannter Film, ne? Mit diesem riesenhaften schwarzen Darsteller. Und The Mist, das war so ein Horrorfilm aus den 2010er Jahren, glaube ich so. Genau. So, wie fanden wir den Film?
Ich finde ihn super. Ich finde ihn großartig. Ja. Ich habe den schon mehrfach geguckt und finde ihn immer noch großartig. Ich glaube, es ist ja sehr lang, auch irgendwie über zwei Stunden. Ja. Und ich finde, ich muss ja sagen, ich schreibe ja auch immer in meinem Roman rum und ich kenne mich so, diese Heldenreise fand ich zum Beispiel, ist ja sehr gut dargestellt, weil das Drehbuch gibt sehr viel her. Also es gibt also diese Inhaftierung von Tim Robbins, wie heißt der im Film? Sorry.
Andy.
Genau, Andy wird verhaftet, weil er angeblich seine Frau erschossen hat und ihren Liebhaber, was er aber ständig verneint und trotzdem wird ihm vor Gericht kein Glauben geschenkt. Das heißt, er ist sozusagen er war Banker oder Top-Banker irgendwie sowas.
Also zumindest ist er sehr intelligent. Er hat wahnsinnige Skills, ne? Und, ja. Genau, ja. Also ist ein smarter Typ.
Genau, ein smarter Typ und wird dann so kommt ins Gefängnis, wird dann da natürlich gibt's so Vergewaltigungsfantasien beziehungsweise Avancen. Fantasien ist gut. Er wird dann bedrängt von den wie das im Knast anscheinend
Mitgefangenen,
so ist. Mitgefangenen und befreit sich dann da auch irgendwann und dann lernt er Red kennen irgendwie oder das steht eine Männerfreundschaft zwischen Tim Robbins und Morgan Freeman. Genau, und es gibt dann so eine Art Clique, die dann, die Heldenreise ist ja auch immer so, es gibt, ne, den verlorenen Kampf, die Auswegslosigkeit, dann gibt es die Clique, die Gruppe, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es wieder, dann wird er, ich will die ganze Geschichte jetzt nicht erzählen, aber das Drehbuch ist sehr spannend. Ich finde, das passiert einfach sehr viel und es wird nie langweilig, weil immer irgendwas passiert irgendwie. Es ist ja dann auch die Situation, dass ein neuer Gefangener dazukommt, der sagt, ich habe einen kennengelernt im anderen Knast, der hat gesagt, ich habe deine Erde die Frau erschossen und den Liebhaber, ne? Und weil das würde dann ja auch dann dazu dienen, dass er dann Prozess neu aufgerollt wird. Was denn wieder schief geht, ne? Also ich finde das einfach sehr, sehr spannend und episch und mir jetzt einfach sehr gut gefallen. Auch die Kostüme und die ganze Requisite fand ich super. Und das Happy End fand ich auch, ist auch nicht so oft, ne? Dass man mal sich auch noch freut, dass der Film gut ausgeht.
Ja gut, also dann hast du einfach so das, was bei dir, was dir gerade gut gefallen hat, ist für mich teilweise das Problem, nämlich dass wirklich Andy halt, wie soll ich sagen, das ist so. Also, mal zu Anfang. Also der Film, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass der Film mit so Voice-Overs arbeitet. Das heißt, es kommt ab und zu mal so eine Off-Stimme, die dann von außen erklärt, was jetzt gerade Sache ist.
Aber von Red. Die Stimme ist von Red.
Ja, ich weiß. Aber das ist sowas, was ich zum Beispiel, na gut, da kann man ja noch drüber streiten, das ist so Geschmackssache, ne? Wo ich sage, okay, das kann man eigentlich auch durch Handlung darstellen. Das ist so ein bisschen, ist für mich so ein bisschen altertümlich. So gut, na gut, dann gibt's dann eben, was du gerade, was wirklich für mich so, was mir aufgefallen ist, dass das ständig so ein gut-böses Schema ist, also so ein moralisierendes Schema. Also die Cops und die Mitgefangenen zum Teil sind halt so sadistisch und böse, ne? Und die beiden Protagonisten sind eigentlich Opfer, das sind so Leute wie du und ich. Also das finde ich sehr manipulativ. Also diese Konstellation ist so, es ist so eine völlig, ich würde fast sagen, holzschnittartige Rollenverteilung. Und dann auch diese, es ist immer so diese Botschaft der Hoffnung, die darüber schwebt. Also es gibt ja viele Gefängnisfilme so, ne? Aber wie soll ich sagen, also es ist so, der Andy ist halt, er lässt sich nicht brechen, man weiß immer gleich, im Grunde ist er unschuldig, er inspiriert alle um sich rum, ne, und er schafft es natürlich am Ende, ne, und das finde ich, okay, Gefängnisfilme grundsätzlich sind natürlich vorhersehbar, ne, was passiert da, man kommt rein, es gibt ja 50 solche Filme, dann lernt man die Regeln, wie es da funktioniert, man arrangiert sich, zum Beispiel, das fand ich eine sehr schöne Szene, das ist diese Szene, wo er dann so die Steuerberatung für die ganzen Leute da macht, also das ist so seine Art, sozusagen zu Rande zu kommen, zurechtzukommen, also er schlägt sich durch, ne, und Andy ist halt, also am Ende kommt er auch raus, er zeigt sozusagen den Bösen, er ist die ganze Zeit clever und fleißig Und also der Film ist das, was ich sagen würde, ist ein Crowdpleaser, nennt man das. Also es werden halt die Bedürfnisse der Zuschauer voll erfüllt. Das heißt, es ist relativ einfach zu erkennen, wer die Bösen sind, wer die Guten sind. Und das ist von Anfang an ziemlich klar. Und das Happy End, gerade was du sagtest, das Happy End ist auch, ich sag mal, was Böses, ist sehr amerikanisch. Das System wird halt nicht hinterfragt, sondern es ist immer die Botschaft, wenn du willst, dann schaffst du es auch. Also das ist so, es wird sozusagen nicht jetzt grundsätzlich in Frage gestellt, sondern er ist halt unschuldig und deswegen schafft er es am Ende. Also die Gerechtigkeit siegt. Und das ist sowas, das. Und jetzt dann mit diese IMDb-Platzierung, ne, da muss ich auch sagen, genauso könntest du natürlich sagen, wenn du alle Amazon-Kunden befragst oder alle Spotify-Kunden, welches die beliebteste Platte aller Zeiten ist, dann wird es wahrscheinlich ABBA Super Trooper sein. Oder
aber der Pate ist auf zwei immerhin, ne?
Ja, okay. Ja. Ne, also ich habe auch nichts gegen IMDb. IMDb ist super und die haben auch irgendwie ein ganz gutes Schema. Bloß, dass dieser Film nur auf Platz 1 ist, also... Okay. Ja, okay. Ja,
ich sag mal so, unter dem Aspekt Unterhaltung oder so fand ich ihn halt sehr gut. Also ich habe mich top unterhalten. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Also ich weiß noch genau, dass ich im Kino, leider auf so einer kleineren Leinwand damals, weil er schon in der 10. Woche war oder sowas. Aber ich muss sagen, ich habe ihn damals wirklich schon ganz toll gefunden. Und er berührt halt, er geht da euch zu Herzen und so. Und wenn man ja sagt, okay, da ist halt, wer sich darin, also am Ende können auch mal Tränen fließen, wenn man den Film gesehen hat. Also ich finde den wirklich... Aber ja, du hast recht, das ist sehr, sehr viel Schwarz-Weiß-Malerei dabei, aber es ist von der Story, von der Erzählung, von dem so einfach großartig gemacht. Also ich finde ihn einfach so jetzt jenseits der Filmkritik, die man jetzt haben könnte, irgendwie, dass das ganze System sowieso scheiße ist und dass am Ende die Rache ist ja dann auch noch mit drin, ist ja so ein halber Rache-Western noch irgendwie, ne, weil er sich ja auch noch am System rächt, ne? Aber es gibt irgendwie einfach so schöne Momente und wie gesagt, gerade in jetzigen Zeit ist es einfach vielleicht ein schöner Film, den man gucken kann. Aber Sylvester Stallone hat da auch so einen Knastfilm gedreht.
Ja,
Lockdown, oder? Genau. Der war doch selber.
Lock Up, überleben müssen. Ja, genau. Da geht es ja darum, das ist ja noch verrückter, oder würde ich sagen, das ist wirklich Hanebüchen, weil da bauen die im Gefängnis sich so ein Auto, die bauen sich so einen Mustang und rasen dann nachher im Gefängnis mit dem Mustang rum. Also das ist, ja, und natürlich solche Filme gibt es ja, ich würde sagen, jeder Actionstar hat mal so einen Film gemacht. Das ist darüber hinaus gibt es natürlich auch wirklich sehr gute Gefängnisfilme, sehr harte, böse Gefängnisfilme. Eigentlich mache ich das ja sehr gerne, dieses Genre, ne? Also abgesehen von den Klassikern natürlich, die Klassiker wären jetzt ja zum Beispiel Papillon oder hier.
Ja, gut, Papillon, ne, okay.
Gesprengte Ketten und so. Mm. Das sind so die Klassiker, das kann man natürlich jetzt mit heutigen Sehgewohnheiten nicht mehr so vergleichen. Mm. Es gibt auch jetzt auch aktuell aus den 2010er, 2020er Jahren gibt es tolle Filme aus England oder so, Gefängnisfilme, wo ich jetzt gerade die Namen hier. Also das ist immer ein schönes Thema sozusagen, ne? Aber dem Fall jetzt würde ich sagen, okay, was ich an dem Film schön fand, war, dass im Grunde das jetzt so prototypisch war, die Rolle von Morgan Freeman, der hat sozusagen, da würde ich sagen, seine Lebensrolle gefunden und ist jetzt seitdem, diese Rolle, die er da in dem Film spielt, die spielt er seitdem immer. Und das ist halt die des wohlmeinenden Freundes, der so die zweite Rolle so ein bisschen spielt immer und
auch in Sieben mit Brad Pitt
ja, ganz, oder was machst du? Ganz, ganz genau da auch. Also er ist immer so der wohlmeinende Senior-Partner, der so schützend seine Hand hält über das Wildpferd, was so in die Arena reitet, so, ne? Und das ist so seine Lebensrolle. Klar, hat auch andere Sachen gemacht, ne? Aber es ist so schon irgendwie das, was er dann immer macht. So. Also das ist.
Ja gut, aber in sieben, die Rolle füllt er gut aus und die passt so für ihn und an sieben muss man ja auch nicht viel meckern. Also
nein.
Aber nee, gut, okay, ich verstehe, was du meinst, aber ich fand ihn das Drehbuch fand ich sehr stark. Ich fand die Heldenreise, das, was wirklich einen Film ausmacht, so wo gesagt wird, okay, da ist dauernd Spannung, man kann echt nicht weggucken, weil und das ist, der Film hat Überlänge und trotzdem fühle ich mich top unterhalten. So klar ist die Systemkritik da irgendwie berechtigt irgendwie, aber gut, ich mache hier Ping-Pong, wir machen ja jeden Abend hier Film-Ping-Pong, irgendwie jeder sucht sich mal einen Film aus. Ich habe The Wrestler wieder gesehen, fand ich irgendwie auch sehr, sehr geil. Der hat ja überhaupt keinen Oscar gewonnen, Mickey Rourke oder der Film an sich. War, glaube ich, kurz davor.
Ich glaube, von 2008 irgendwie. Da muss ich sagen, frage ich mich, wenn du The Wrestler gut findest, ne? wie kannst du dann die Verurteilten ertragen? Weil das wirklich, das ist ja im Grunde, das eine ist ja sozusagen, sagen wir mal, Sozialrealismus und das andere ist Augsburger Puppenkiste im Vergleich. Also, das ist, also da liegen ja Welten dazwischen.
Ich bin nicht so Kritiker wie du, aber ich habe geguckt, der Partyschreck mit The Party, also von 1967, 68 mit Peter Sellers. Und dann habe ich noch Sideways gesehen mit, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Paul Giamatti, da haben wir drüber gesprochen schon. Aber ja, ich bin da, ich bin anscheinend, du bist mir der Aficionado. Ich bin mir der, der Konsument anscheinend.
Nee, im Gegenteil, ich finde The Wrestler, das muss ich ehrlich sagen, das ist mir zu hart zum Beispiel. Habe ich einmal gesehen. Ich
hab was?
Ich habe sogar noch die DVD hier liegen.
Nein.
Aber ich, das geht mir zu Herzen. Ich kann das nicht gucken. Das ist mir zu bitter. Also wirklich, das ist finde ich so schrecklich. Das ist, das ist
aber ein guter Film,
aber es ist wie die Titanic, die auf den Eisberg rauffährt. Sozusagen. Du guckst dazu. Es ist ja einfach schrecklich. Das ist wirklich.
Ja, der Film ist, schon
heftig. Eine Platzwunde in Zeitlupe, würde ich sagen.
Ja, du hast recht, aber die Filme sind diametral entgegen. Also mal was soziale Verbindung oder so, das ist bei Wrestler gibt's ja nichts. Er hat keine Familie, keine Kinder, keine Frau. Die Tochter bei The Wrestler wendet sich ja von ihm ab, er kann nicht anders, als diese scheiß Wrestling-Karriere irgendwie zu Ende zu bringen. Irgendwie. Naja, das klar, die haben nichts miteinander zu tun, ne? Also das stimmt schon. Aber
ja, das ist
Gut, dann müssen wir erstmal einen anderen Film raussuchen.
Nee, ist doch gut. Ist doch langweilig, wenn wir dieselbe Meinung haben. Das ist ja.
Ja, sehr gut.
Das war Hattrick Swayze, unser Fußballmagazin auf Last Exit Andernach.
Hallo, ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, nix muss, ne? Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last Exit Andernach im Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne mal rein, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die Knacker stehen wie eine Eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo. Und der Flaumkuchen ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus Eberswalde.
So, jetzt haben wir es vergessen. Scheiße. Das Gewinnspiel.
Ah!
Scheiße.
Das ist vergessen.
Ja, ich hab's. Das ist doch eine Flimmerkisten. Okay, wir machen jetzt trotzdem.
Ist doch egal.
Ist egal. Wir haben, genau.
Also, wir haben in der letzten Woche versprochen, wir verlosen einmal eine Blu-ray-Box, richtig?
Blu-ray, ja.
Genau.
Eine Blu-ray.
Genau, ist eine Blu-ray, okay. Also wir und haben die verlost von Bad Banks, erste Staffel. Und vielen Dank nochmal dem edlen Spender. Wir freuen uns, das verlosen zu können. Und
die Spender sind wir, ja. Ja, danke
nochmal. Ja, genau.
Danke, Eckart.
Und ja, danke nochmal. Und da haben sich ja wirklich viele Menschen beteiligt. Also ich habe interessanterweise haben sich bei dem März gegen März Gewinnspiel noch viel mehr Leute beteiligt. Es ist interessant. Wie kommt das zustande? Ist März gegen März beliebter als Bad Banks? Das verstehe ich gar nicht.
Das weiß ich nicht. Okay. Also ich finde beide Serien sehr gut.
Mir absolut. Mir
ist beides gut gefallen. Ich habe mir jetzt echt die Mühe gemacht. Habe jetzt wirklich mal aus von. Wir haben ja auch wir haben auf Instagram und auf Facebook hier viele Likes bekommen und die haben wir alle, ich habe mir die Mühe gemacht, die mal alle aufzuschreiben und hier auf einen Zettel zu schreiben und in einen Karton hier, pass auf. Ja.
Ich muss es mal bestätigen.
Hört man das?
Ja, klar hört man das. Ja. Ich muss mal bestätigen, dass es wirklich Wahnsinn. War. Arndt hat wirklich alle Beteiligten einzeln auf Zettel geschrieben und lose gemacht. Also ich kann das gar nicht fassen.
Und den losen wir jetzt aus.
So,
pass auf, ich mach die Augen zu. Das, hier der Notar sitzt neben mir, ne? So. Das ist, Thorsten hat nicht mitgemacht übrigens.
Ich ziehe jetzt. Thorsten, ne, auf diesem Wege, Dankeschön, dass du den anderen auch mal eine Chance gibst.
Ja, ich habe jetzt einen gezogen.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Und zwar gewonnen hat Diana Bethke.
Ah, so. Toll. Ist das auf Instagram oder Facebook?
Ich glaube, Instagram. Nicht, ne? Warte, ich guck mal eben, das muss Instagram
sein. Ja. Also die meisten haben ja auf Instagram mitgemacht. Diana. Also wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, dann macht vielleicht auch mal auf Facebook mit. Also
Diana Bethke hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau, Facebook oder Instagram. Ja. Wir werden dann
keine Rolle.
Eine Nachricht schreiben. Ne?
Genau, sehr gerne. Also liebe Diana Bethke, viel Spaß mit dieser tollen Blu-ray.
Ja,
genau. Viel und Spaß. Genau, und dann müssen wir noch deine Adresse erfahren, ne? Wir schreiben dich an und dann, so ist es, ne? Dann bekommst du das sicher zugeschickt. Genau,
jetzt haben wir wieder gleich eine neue, wir machen ja jetzt jede Woche eine DVD-Verlosung. Ich habe jetzt, und zwar ein Anime, richtig geil, irgendwie A Silent Voice, das ist ein Film. über ein Mädchen, das taubstumm ist und das geht um Mobbing in der Schule und das ist einer der besten Animes der letzten Jahre und da gibt es hier eine Blu-ray zu verkaufen, zu verlosen, Silent Voice. The Movie, ich habe den Film im Kino gesehen, fand ihn sehr gut und ist auch was für Erwachsene, ist ein Poster enthalten, ein Interview und noch ein Song und Filmlocations und so weiter. Die Blu-ray, wir posten das dann mal und dann gibt's wieder hier nächste Woche die Auslosung für die nächste Blu-ray.
Box.
Blu-ray, cool. Genau.
Also, vielen, vielen Dank für eure rege Beteiligung.
Ja.
Und geht weiter.
Es geht weiter, genau. So, dann müssen wir jetzt mal, wir sind ja schon hier schon über eine Stunde, Digga. Wir müssen jetzt mal hier irgendwie zu Potte kommen.
Oh. Was ist denn wieder los? Es schleift wieder.
Yeeha! Howdy, partners. Tonight we got our best of our best for you. Welcome to our last Exit Undernight Top 10. It's just awesome.
So, ich hoffe, meine Festplatte reicht noch aus. Wir sind jetzt schon echt. Wir machen Überlänge, aber er macht ja nichts. Wir haben jetzt hier die Top 10 und zwar Deutschland, es gibt ein Reiseverbot irgendwie innerhalb Europas. Also es darf nur Urlaub gemacht werden innerhalb von Deutschland. Das ist der Stand jetzt und wird wahrscheinlich auch so bleiben. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir einfach mal unsere Top 10 der Urlaubsresorts, der Urlaubsorte, die wir so kennen aus unserer langjährigen Geschichte, mal hier vorstellen.
Na klar, machen wir.
Richtig. Also ich fange einfach mal an. Ich war oft im Ausland im Urlaub, aber ich habe auch in Deutschland ein paar Sachen kennengelernt. Gefallen hat mir, also bei den Top 10 ist meine Nummer 10 hier jetzt Freiburg. Freiburg im Schwarzwald oder vorm Schwarzwald hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine schöne Stadt, es ist tolles Leben, ist irgendwie studentisch, immer gutes Wetter, gutes Essen, tolle Innenstadt. Durch die Innenstadt fließt so ein kleines Bächlein irgendwie. Das hat mich sehr fasziniert damals. Ich war mit dem Fahrrad mal da oder zweimal sogar mit dem Fahrrad. Nee, einmal mit dem Fahrrad, das Umland und so weiter. Mir sehr gut gefallen. Das sind sehr entspannte Menschen. Freiburg, da würde ich da gerade nochmal hinfahren. Man kann auch mit der Bahn durchfahren von Hamburg-Altona. So in 6 Stunden, das ist gar kein Problem. Also Freiburg ist bei mir auf Nummer 10.
Cool. Freiburg auf Nummer 10.
So kurz zu machen.
Ja, ich habe gerade übrigens parallel schon Diana Bethke geschrieben und habe ihr geschrieben, dass sie gewonnen hat. Ach, und sie gebeten, uns ihre Adresse zuzuschicken.
Mitarbeiter.
Und dann geht's weiter. Ich habe bei mir auf Platz Nummer 10, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Urlaubsland ist oder. Ich habe das Phantasialand. Das Phantasialand ist
cool. Das gibt's so Haribo, so, oder? Das esse ich, das bin ich auch gerne.
Das gibt's so hier im Kühlschrank. Hör mal auf jetzt. Nein, das ist ein Freizeit- oder ist ein Freizeitpark, ich glaube, den gibt's auch noch, den ich als Kind in den frühen 80er Jahren und auch in den 70er Jahren, glaube ich, schon besuchen durfte in Brühl. Das ist, ich glaube, südliches Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Würde ich sagen, ja, Brühl.
Ja.
Genau. Oder es gab auch, ich weiß nicht, es gab von Bab mal den Satz, hinter deinem Mercedes-Kühler siehst du aus wie ein echter Brühler. Egal. Auf jeden Fall, was immer das heißt.
Ja,
da gab es eine Achterbahn, da gab es auch so ein Gruselhaus, da gab es lecker Eis. Und da sind wir, wenn wir meine Oma besucht haben und meine Oma sich mal für ein paar Stunden freischießen wollte, hat sie uns dann ins Phantasialand geschickt. Und da durften wir dann mit dem Fahrer, sind wir dann dahin und er durfte uns einen Tag vergnügen. Also da bin ich immer sehr gerne gewesen.
Ist besser als der Ritter Rost Magic Park Pferden oder...
Den kenne ich ja leider gar nicht so richtig.
Nee, da funktioniert ja nicht. Das war ja das, da war ja öfter mal. Aber nee, ist gut, der Phantasialand, ja. Sehr gut. Wolf Nummer 9, Wolfratshausen am Starnberger See, ne? Als Norddeutscher großartig. Ich mache ja immer eine Radtour hier. Schöne Grüße an Stefan und Christian. Einmal im Jahr mache ich eine Radtour und wir sind oft in Bayern unterwegs gewesen oder in Österreich und Wolfratshausen am Starnberger See, sehr gut gefallen, Starnberger See. Kann man mal rumradeln, das ist oder zumindest ein Teil, glaube ich, kann man da abradeln. Das ist sehr malerisch, gutes Essen, tolle Villen. Man sieht dann, also Uli Hoeneß wohnt, glaube ich, nicht da, aber alle anderen, die Geld haben. wirklich faszinierende Häuser und einfach mal was anderes. Ich glaube, es ist auch ein toller ist relativ voll immer, ne? Aber Bayern gefällt mir generell gut und das deswegen ist das hier meine Nummer 9.
Hört sich gut an, ja. Mhm. Bei mir ist auf Platz Nummer 9 das Heiligendamm. Also das Heiligendamm ist so ein Ort an der...
Habe ich auch, kennst du auch, ne? Habe ich auf meiner Liste auch, ja.
Ach, tatsächlich. Mhm. Okay. An der Ostseeküste und ja, es ist so ein Luxusort. Das ist nämlich so ein eigentlich so ein klassizistisches Gebäudeensemble und das ist das Grand Hotel Heiligendamm. Mhm. Es gibt noch so ein paar Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb von diesem Luxushotel. Ansonsten muss man aber in den sauren, teuren Apfel beißen und da absteigen. Es ist wirklich großartiges.
Sehr teuer, warst du mal drin,
ne? Ja, natürlich. Ich war auch schon mal. Es gibt auch so Special Prices manchmal so, ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist es, würde ich sagen, hier in der Gegend das teuerste, was es gibt. Mhm.
Ah, ja.
Und es heißt, es fängt halt an bei mehreren hundert Euro, glaube ich.
Und du warst du schon mal drin, übernachten?
Ja, auch schon mal, öfter mal, ja.
Ui.
Ja, ja. Ah, ja. Ja, ja. Ich glaube, es kann aber sein, dass das zu Sonderkonditionen war, das weiß ich nicht mehr genau. Mhm. Ich weiß, einmal habe ich dann eine einwöchige Fastenkur gemacht, wo es ausschließlich Tees und Säfte und Massagen gab und so.
Mhm.
Ja, ja. habe ich mir mal, das war also, aber hatte was, weil du kriegst das wirklich, du läufst halt mit so einem weißen Bademantel rum und das sind alles so klassizistische Marmorgänge mit und Kristalllüster und alles mögliche. Es ist wirklich wunderschön. Ist also für meinen Geschmack ist das schon so das Beste, was es gibt. So.
Ja, ich hab's auch auf meiner Liste. Komm, da ist auch noch was dazu.
Es gibt einen wunderschönen Strand davor, ne? Und was soll man sagen? Es ist ja sozusagen aus dem letzten Jahrhundert und glaube ich und so, ne? Und also
wirklich toll. Ja, ist wirklich toll. Ja.
Wunderschön.
Meine Nummer 8 ist Undelo, der kleine Ort Undelo. Das ist in der Lüneburger Heide. Undelo ist der, da gibt es einen tollen Bäcker zum Heidja. Ich bin da mal durchgeradelt. Schöne Grüße an Chil, also Christian, in Hamburg. Ein toller Ort, also ein super Kuchen. Also das ist wirklich so wie so ein Märchen. Du fährst da, kommst in den Ort rein, also nur Busse mit Rentnern, die da Kuchen essen und durch die Heide wackeln und so, ne? Aber es ist wirklich malerisch, das alte Bauernhäuser, das ist wirklich so ein bisschen Remote Area. Es ist sozusagen nicht A1, irgendwie fahren wir mal eben runter und gehen spazieren, sondern es ist ein bisschen so sehr dicht bewaldet, dann wieder Heide, dann hast du dann wirklich tolles Eiscafé war da, glaube ich, auch. Also hat mir super gefallen, also Undelo. In der Lüneburger Heide, muss ich sagen, kennen wir ja auch durch Lüneburg ein bisschen die Gegend, weil wir ja beide in Lüneburg studiert haben.
Ja.
Die ganze Gegend finde ich sehr gut, aber das war wirklich herausragend, weil es wirklich so pittoresk und malerisch war, wie im Katalog, muss ich sagen. Also meine Nummer 8. Mhm. Ja.
Undelo.
Okay. Undelo, ja, wirklich.
Habe ich trotz meines, ich meine, ich hab ja auch extrem schnell studiert und mir war es sehr wichtig,
richtig,
dass ich
schnell
fertig bin.
Richtig, ja, du warst ja nur 13 Jahren fertig.
Na gut.
Buchweizentorte kann ich empfehlen. Ja, es ist schön, ja.
Lüneburg. Buchweizentorte. Okay, ich habe mir jetzt auf Platz 8. Ist Thüringen, das Bundesland Thüringen, in dem ich allerdings nur einmal war, und zwar nach der Wende. Da ging es um so eine alte Jagdhütte, die dann eventuell zurückgegeben werden sollte oder auch nicht.
An dich?
An unsere Familie, ja. Aber es hat sich da alles so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, egal. Jedenfalls, wunderschön.
Der hat eine Jagdhütte, ja.
Ja, Moment. Das war... Für das zum Beispiel.
Nachdem du im Heiligen Damm im teuersten Hotel von Mecklenburg-Vorpommern bist, hat er eine Jagd.
Ja,
nicht schön.
Ja.
Das ist doch genau das.
Ja, das ist
der
genau,
Sinn,
das
Sinn
ist,
der Sendung hier.
Ja, es ist genau, es stellt mein Leben genauso da, wie es ist.
Ich wusste gar nicht, das sind ja ganz neue Seiten von dir, die kenne ich gar nicht.
Nein. Ja. Also ein Teil meiner Familie stammt aus Thüringen und musste dort dann flüchten und es gab noch so Restbestände von möglichem Eigentum da. Das wurde aber dann alles, edel gespendet, wenn ich es richtig weiß.
Ach, ehrlich?
Jedenfalls. Ja, Moment. Mhm. Also, und da habe ich halt Thüringen kennengelernt und bin leider nie wieder da gewesen. Aber ich muss sagen, wirklich wunderschön. Also so ein bisschen, ich weiß, es erinnerte mich damals alles so an so Asterix und Obelix. Das war ist so eine vielleicht so wie Korsika bei Asterix und Obelix oder so. Es ist wirklich nur Bäume und Wälder und es geht immer bergauf, bergab. Es ist wirklich malerisch vom Allerfeinsten. Also die mediale Wahrnehmung wird dem nicht im geringsten gerecht. Also man hat ja immer den Eindruck, dass da irgendwie sich so irgendwelche rechten Hinterwäldler die Schädel einschlagen oder so. Kann ja auch sein, aber das ist mit Sicherheit nicht alles. Also das Land selber ist wirklich wunderschön, traumhaft schön. Und ich weiß, dass meine Großeltern schon während der 80er Jahre immer so einen Aufkleber auf ihrem Auto hatten, Thüringen, das grüne Herz Deutschlands. Ich weiß gar nicht, wo es den Aufkleber gab dann. Mhm. Also jedenfalls, da konnte ich mir aber nichts drunter vorstellen. Also wunderschön, die Würste schmecken auch köstlich. Ich weiß, wer schon mal Thüringer Rostbratwürste.
Ich kenne diesen Song, Thüringer Klöße. Kennst du den?
Thüringer Klöße, ne? Also ich kann nur sagen, unsere Verwandten aus Thüringen, die waren dann nach der Wendezeit öfter mal bei uns zu Besuch. Die haben Klöße hergestellt, die waren so groß wie Handbälle. Mhm. Die haben ihr eigenes ihre eigenen Würste, die selbstgemachten Würste mitgebracht, wirklich köstlich. Und ihr eigenes Bier, also sie haben im Grunde alles dabei gehabt. Mhm. Und natürlich auch diesen Tyros, den berühmten Tyros-Grill, diesen Säulengrill, den es mittlerweile auch als Billigversion bei Aldi gibt.
Damals war das was.
Mit G. Tyros. Nein. Landet? Nein.
Also was?
Ist dir dieser Standgrill, der Säulengrill.
Achso, ja, natürlich, ne? Ja.
So. Dieser Grill, der war früher eine Rarität, den gab es nur von der Marke Tyros.
Ach so.
Und es war relativ teuer. Und mittlerweile wird der halt millionenfach nachgebaut von irgendwelchen Billigheimern aus Fernost wahrscheinlich. Ach, jedenfalls gibt es den jetzt auch bei Aldi für kleines Geld und so.
Tyros-Grill. Ne? Ja, den habe ich selber gehabt. Super, die ziehen ordentlich.
Das war nämlich ein toller Grill.
Der schreibt sich mit THY. ROS, also Thüringer Rostgrill oder was? Wofür steht das?
So in der Art, genau. Insofern landschaftlich schön, kulinarisch auch sehr angenehm. Mhm. Und ich durfte mal, weiß ich noch, so als ich in Rostock neu war, war ich hier so in einer Clique von Ex-Thüringern und so. Das sind wirklich sehr feierfreudige, fröhliche Menschen. Und ich habe eigentlich nur beste Erfahrungen mit diesen Leuten gemacht. Also das ist, das ist meine Erinnerung an Thüringen. Das ist ein bisschen verklärt sicher.
So, die Sendung ist jetzt auch zu Ende.
Ja. Sorry.
Thüringen. Nee, ich fahre mal hin, ja. Das ist mir überzeugt, absolut, ja. Ich war mal in Plauen irgendwie. Das ist ja gar nicht in Thüringen, das ist in Sachsen. Da sehe ich, das war auch schön. Da habe ich mal mein Audi gekauft.
Oh, Alter.
Da habe ich mich gewundert, wie schön das da ist. So, pass auf, meine Nummer
7. Nee, weißt du was, Alter? Das ist genau diese typische Wessi-Ansage. Ach, Sie leben in Rostock. Ich habe in Leipzig Verwandte. Wo ich sagen kann, ja, macht ja nichts. Ist 600 Kilometer entfernt, aber macht nichts. Ist gut.
Ach, das ist ja nichts
heutzutage. 600 Kilometer. Ist auch im Osten. Das stimmt schon.
Genau. Ja, nee, da fahre ich
nicht. Oh, Alter.
Nächstes Mal fahre ich nach Thüringen. Mhm. Ich fahre, meine Nummer 7 ist ganz.
Du bestellst auch beim Chinesen Sushi, ne?
Meine Nummer 7 ist Dampf 2000. Nee, Quatsch.
Los, mach.
Dampf 2000. Ah. Nee, so ähnlich. Borkum. Ich war Borkum.
Ja.
Eine feine kleine Hochseeinsel. Ich glaube, das ist dann Nordwestfriesland. Oh Gott, scheiße. Borkum. Auf jeden Fall ist es eine schöne Insel. Also es ist eine Hochseeinsel. Man fährt da, glaube ich, eine Stunde hin mit der Fähre. Sehr erholsam. Toller großer Strand. Ich habe mir, wie du weißt, habe ich mir da mal eine Anzeige eingefangen, weil ich angeblich die Seehunde gestört habe, da beim Brüten. Da gab es, das war nicht so schön, hatte ich so eine Anzeige. Norddeutsches Wattenmeer irgendwie.
Beim Brüten, ja?
was die da machen.
Legen die Eier oder was?
Nee, die waren auf jeden Fall zu dicht dran und die haben dann gesagt, das gibt jetzt eine saftige Anzeige. Da haben wir uns dann schön geärgert, weil da fast sogar keine Schilder waren. Aber Borkum ist eine schöne Hochseeinsel, irgendwie großer Strand, man kann auch schön joggen gehen, viel Freizeitmöglichkeiten. Wir waren in einem tollen Hotel mit Meerblick und ich war jetzt zweimal da oder dreimal, glaube ich. Und jetzt, es reicht jetzt auch, also nochmal fahre ich nicht hin, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man ein bisschen entspannen will und in der Vorsaison ist es auch nicht so teuer und ich kann das Hallenbad sehr empfehlen und auch jedes Fischrestaurant, was da gibt, die sind alle immer mega lecker und so. Eine ostfriesische Insel, meine Nummer 7 war das.
Mhm. Mhm. Ja, finde ich interessant, weil da muss ich sagen, das ist bei mir so eine Bildungslücke. Ich war irgendwie einmal auf Wangerooge, aber diese ganzen anderen Inseln, die es ja noch so gibt, so Pellworm, Langeooge, Wangerooge, was weiß
Spiekeroog ich. Spiekeroog war ich oft.
Spiekeroog.
Föhr war ich. Fehmarn ist genau. Die Ostsee, dann Sylt war ich öfter mal. Ja. Früher. Jetzt
also das ist wirklich was, muss ich sagen, Texel war ich mal irgendwie, aber das ist ja Holland, ne? Jedenfalls, das finde ich, das ist eigentlich alles immer im Fernsehen wunderschön, war ich aber noch nicht. Finde ich auch klasse, muss ich auch irgendwann nochmal hin.
So.
Ja, bei mir habe ich jetzt auf Platz 7 habe ich, Berlin, ne? Ist jetzt nicht
ganz so. Ach, das habe ich auch, so ein Scheiß. Ja, okay, habe ich auch.
Naja, gut, Berlin, ne? Immer eine Reise wert, würde ich sagen. Eigentlich die coolste deutsche Stadt, vielleicht auch Europas im Augenblick coolste Stadt. soweit ich es überhaupt beurteilen kann.
Immer noch.
Ne, ist oder noch wie? Immer ja. noch ja, mhm. kulturell interessant. Ne? Es kippt langsam hin zu so einer Walt Disney Touristenatmosphäre. Mhm. Würde ich sagen, aber die ganzen Jahre nach 1990 bis noch in die 2000er rein, immer wirklich ein cooler Ort gewesen, wo viel passiert ja. ist.
Haben wir selber gewohnt und auch mal, wir beide.
Richtig, jeweils. Ne? Und,
zusammen wo, sogar mal, ne?
Ja, war auch mal zusammen gewohnt und ne, das war so unsere, wo wir uns Mitte. Noch sexuell gefunden haben. Und,
sag nicht so. Nee, egal.
Auf jeden Fall eine ja, tolle Stadt, ne? Ja, wo auch kulturell unheimlich viel entstanden ist, also Kunst, sagen wir mal Techno, etc. Also
mal hin,
einfach viel sich. Passiert.
Ja, absolut. Nee, genau.
Es ist in dem Sinne, kein Geheimtipp mehr.
Nein, wir sind da mehrfach die Woche da. Ich war ja dann
Koffer in Berlin.
Ja. Nee, so. Genau. Nee, Berlin brauchen ja. Ich habe was Schöneres. Nummer 6 ist Braunlage. Da war ich früher zum Wandern. Das ist im Harz. Braunlage. Es ist wieder so typisch Wessi. Ein Wessi-Urlaub irgendwie. Fand ich gut, war ich mit der Schule glaube ich auch mal. Kann man da hoch wandern da irgendwie Hohe Geist, St. Andreasberg. Also zum Wandern und so wirklich in den Wäldern. Ich glaube, da stehen auch noch ein paar Bäume. Ich glaube, das ist ja alles nicht mehr so doll. Ne? Dank Borkenkäfer und Klimawandel. Aber also das muss ich sagen, zum Wandern und zum Erholen, so ist es wirklich nett und auch nicht weit, also von hier aus nicht so weit. Also Braunlage, irgendwie so klassische 70er-Jahre-Ferien, so vielleicht im Ostern oder so mal hinfahren. Hat mir gut gefallen. Würde ich sogar nochmal hinfahren, vielleicht.
Cool. Okay.
Im Harz waren, also meine schöne Grüße an Christian, Christian A. Hier aus der Gegend. War übrigens auch mal im Harz wandern. Ich weiß nicht, ob das in der Nähe von Braunlage war, aber der hat die ostdeutsche Seite bewandert. Die ja noch viel ja, wirklich ganz toll. Also er war total begeistert. Es war alles so ursprünglich. Also es ist gar nicht, da wurde ja auch, in Deutschland wird ja immer jeder Wald irgendwie oft getrimmt, wie beim Barttrimmer irgendwie mal immer durchgefahren, alles schön in Reihe und Glied pflanzen und jeder Baum, der umkippt, gleich rausziehen und so. Da wurde ja keine naja, wie auch immer, auf jeden Fall war das wohl sehr ursprünglich und im Harz zu wandern auch sehr archaisch, weil es gibt kaum Hütten, mit Zelt und bei Regen und wirklich eine elementare Erfahrung. Schöne Grüße. Klang sehr gut, da hatte ich sogar mal Bock drauf, sowas zu machen, weil wenn man dann nach Hause kommt, fühlt man sich gleich viel besser, wenn man da mal sowas erlebt hat, irgendwie in Braunlage, im Harz, irgendwie mit Zelt, irgendwie bei Dauerregen zu wandern. Es ist irgendwie auch Abenteuer ist ja noch hier möglich, denke ich mal.
Glaube ich. Ich fiel mir gerade wieder ein, natürlich für viele Ostdeutsche ist das hier ein sehr beliebtes Ziel, ne? Unter anderem eben Schierke im Harz, wo dann dieser, wo der berühmte Schierker Feuerstein da mitgebracht wird immer und so. Ja. Und,
das ist ein Getränk, ne?
Ja, ist ein sehr beliebtes Getränk hier. Und das ist, ja, ist eine sehr wilde, ursprüngliche Gegend. Und ich kann mich erinnern, ich war mal in Torfhaus. Torfhaus im Harz ist so unmittelbar unterm Brocken und wahnsinnig viel Schnee und bedeckte Gipfel hat mich irre beeindruckt. Also diese archaische Landschaft und ich hätte damit nicht gerechnet, so weit im Norden so eine Landschaft zu finden. Das ist wirklich, wenn du da mit dem Auto rumfährst, hast du wirklich das Gefühl, du bist in so einem Spielfilm oder so irgendwie, weiß ich nicht, in Österreich.
Also das habe ich in jedem Fall nochmal vor. Da würde ich auf jeden Fall also die ostdeutsche Seite dann nochmal bewahren. Ja. Da hätte ich wirklich Bock
schon
drauf.
Schön.
Ja. Okay, deine Nummer 6 brauchen wir jetzt.
Ist bei mir, ist auch wieder eine Kindheitserinnerung. Ist das meine Nummer 5, glaube ich, sogar schon, oder habe ich zu wenig? Also jedenfalls ist es der Schwarzwald. Ich bin als Kind häufig bei meiner Oma im Schwarzwald gewesen und das ist halt so eine Region, wo es im Sommer so eine brütende Hitze ist in den Tälern und dann die Täler halt umrandet oben eben von schwarzen Wäldern und da kann man wunderschön wandern und spielen und so und da war ich als Kind immer sehr gerne, wurde auch natürlich immer sehr, sehr verlacht mit meinem norddeutschen Akzent. Das ist ja, in Baden-Württemberg ist das ja, wenn jemand Hochdeutsch redet, das ist so ein bisschen, das gilt, ist dann so ungefähr, als wenn man einen Siegelring trägt und die Haare nach hinten gilt. Also da gilt man als arrogant, wenn man nicht Schwäbisch redet. Und wurde sich also sehr über mich lustig gemacht. Aber ich war sehr gerne da und, war also immer eine tolle Zeit. Schwarzwald, unter anderem, ich weiß nicht, Nagoldtal zum Beispiel kann ich empfehlen. Oder eben Calw, eine sehr schöne Stadt. Hermann Hesse kommt von da. Mhm. Ja, also schöne
Hermann
Gegend.
Hermann Hesse kommt aus dem Schwarzwald.
Ja, der kommt aus, kommt aus da, hat da den, was hat er da geschrieben? Hier, das mit dem Wolf, Steppenwolf, ne, oder was?
Mhm. Ja, kann sein. Ja. Ja. Genau. Okay, meine Nummer 5 ist Grünwald, also das ist ein Randbezirk von München. Ich bin da mal lang gefahren, weil wir eine schöne Reise Radtour gemacht haben, den Isar-Radweg, ne? Da bin ich lang geradelt von Österreich bis nach Deggendorf, glaube ich, oder kurz davor. Die ganze Isar abwärts, also Isarfluss abwärts, und da ist mir Grünwald schön in Erinnerung geblieben. Also ist halt ein bisschen mondän, ist halt also extrem teure Gegend, ne? Also Grünwald kennt man ja auch irgendwie von da leben, glaube ich, die meisten Millionäre in München. Hohe Rolls-Royce-Dichte oder Porsche zumindest. Nee, aber es ist eine sehr schöne, landschaftlich sehr, sehr schön irgendwie, liegt in der Isar irgendwie, ist München ist dicht dran, schöne Biergärten, sowas liebe ich ja, irgendwie einkehren, so hier, ne, katholischerweise schon um 3:45 mal Feierabend machen und nicht wie hier in Norddeutschland, so um 22.30 Uhr und dann schön gehumpen Bier und dann eine schöne Platte mit hier, ne, Käse und Radieschen, oder was man da so willst, Radi und ein,
genau,
und ein Stückel Wurst, gell? Also ja. Grünwald, sehr bayerisch, südlich von München gelegen, fand ich sehr geil an der Isar, fahrt mal hin, also, oder fahrt mal die Isar lang, das ist wirklich toll, Isar-Radweg, kann ich nur empfehlen.
Schön, ja, also so. Das muss man noch, genau, bei mir ist, ich habe dann meine Nummer 4, ist das schon, das, und zwar
ja,
ist das Prerow, und zwar Prerow ist ein Ort an der Ostsee, auf dem Darß sogenannten, das ist eine Halbinsel. Und da kann man da gibt es einen Campingplatz, der heißt das der Regenbogen-Camping Prerow, geschrieben für Westdeutsche Prerow mit OW am Ende, wird aber O ausgesprochen, so wie die ganzen Orte.
Hier. Aber da ist doch die ist da nicht die Anlage, die große Anlage von Herrn Hitler? Stand hier nochmal?
Ach, du meinst
KDF-Gebäude?
Prora meinst
Prora,
du?
Prora, das ist, ach, das sind
Frieden. Genau, es gibt Prora.
Prora ist ein Frieden. Entschuldigung, sorry, ja.
Nee, genau, und Prerow mit OW am Ende, das ist eben ein gigantischer Campingplatz, ziemlich furchtbar, finde ich, aber es hat eine schöne Ecke, und zwar kann man in den Dünen direkt in den Dünen
kann man zelten. Auch schon mal,
Das heißt, du baust dein Zelt auf in so Dünentälern, hast dann so um dich rum eben Sand und kannst dann morgens, wenn du möchtest, gleich ins Wasser springen oder kannst dir dann die Sonne auf dem Pelz brennen lassen, wie du möchtest.
Ja, okay, ich war auch
da. Also wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, hast du lautstarke Nachbarn, wenn du Glück hast, nicht. Ein Zelt ist halt ein Zelt, aber da haben wir auch schon schöne Stunden
verbracht. Ja, ist toll, ja, ich war mal in so einem Golfhotel, aber das war irgendwie, da war schon, also in Zingst, das ist direkt nebenan, ne? Ja, genau. Ah, das kenne ich, aber ist toll, ja, landschaftlich großartig, das ist ja so ein Bodden, ne, genau. Baderbodden oder Bootstederbodden. Ja, ist toll, ja.
Ja.
Ist nicht weit von dir, ne?
Das ist eine Stunde oder so, ne?
Mhm. Okay, super. Genau. Was habe ich denn? Ach ja, nochmal, ich habe jetzt Nummer 4, ganz klassisch Helgoland, ne? Tolle, weiß nicht, ob du es auch hast, aber Helgoland ist natürlich auch super zum Urlaub machen, aber ich kann nicht empfehlen, da jetzt irgendwie nur für ein paar Stunden hinzufahren, sondern man sollte sich dann schon ein paar, zwei, drei Tage da Zeit nehmen, weil die Fahrt ist, ich habe schon mal darüber berichtet, ich bin ja mal mit diesem... im Oktober mit dem letzten scheiß Postschiff da von 1956 gefahren und habe dann sozusagen meinen ganzen Mageninhalt kennengelernt, habe ich glaube ich schon mehrfach berichtet. Die Omas, die dann die von Cuxhaven nach Helgoland mitgefahren sind, das Schiff war, also es war ein schwerer Seegang, es fuhr danach, fuhr nur noch dieser Katamaran. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Und der Katamaran ist ja so ein modernes Schiff, da merkst du gar nichts, wenn du da drin sitzt. Der Wellengang ist sozusagen nicht spürbar. Und dieses Postschiff, das wankt und wie heißt das? Das kippt und es ist wirklich nur...
Es crankt und rollt.
Und rollt. Und du musst sofort kotzen. Ich habe sofort gekotzt irgendwie. Die Tüten flogen. Ich habe mich draußen hingesetzt, saß in diesem Abgas von diesem Diesel. Die Tüten flogen so im Minutentakt von über die Reling. Die alten Omas haben auch alle gekotzt irgendwie. Haben sich dann auch noch... Und dann mussten wir, sind wir in Helgoland endlich angekommen. Das war sozusagen die letzte Fahrt, die möglich war mit diesem scheiß verfickten... Postschiff, Entschuldigung.
Ja.
Danach fuhr das gar nicht mehr, weil wir wussten das alle, dass es keiner mehr aushält. Große, riesengroße Kotzbecken in den Herrentoiletten, wo man, weil alle schon wussten, da geht's rund, ne? Und dann waren die Omas, haben sich auch, also waren ja sehr viele Rentner. Dann konnten wir nicht nicht an, wie heißt das hier, am Kai festmachen mit dem Dampfer.
Ja, anlanden.
Anlanden, sondern mussten ausbooten. Also auf alle mussten auf so kleine Schiffe, kleine Boote mit so einem kleinen Motor, mit so einem Motor dann irgendwie von so Seebändern. Das hat sich so dargestellt, dass es wurde eine Luke geöffnet. Es wurden, dann kamen da zwei Seebären links und rechts, also kräftige Männer mit Vollbärten, links und rechts von diesem, an dieser Luke, an diesem Ausgang. Da draußen saß dieses kleine Boot. Alle haben hatten tierische, also ich jetzt natürlich nicht, aber die älteren Damen haben sich dann eingenässt, wirklich, es war wirklich schrecklich, es war wirklich apokalyptisch, haben sich eingenässt, waren, weil sie Angst hatten in dieses Boot, dass sie ins Meer fallen. Und dann wurden sie ans, dann wurden sie alle, da, wir auch, dann entsprechend mit Gepäck, auch noch mit drei Koffern dann irgendwie rübergefahren, kamen dann mit Ach und Krach am, an Helgoland an. Und die Omis mussten dann schon, die waren dann irgendwie, keine Ahnung, das war dann um 12 Uhr, waren die da und dann um 16 Uhr ging ja die in die Fähre zurück, ne? Dasselbe Schiff, ne? Die waren dann nur zum Kaffee trinken da, konnten sich dann also nur, konnten sich dann nur da mal eben kurz irgendwie wir sind frisch machen und den und den Albtraum nochmal ganz kurz verarbeiten, bis es dann auf die Rückfahrt ging. Und wir waren dann im Jugendherberge, was sehr geil war, malerisch, ganz am Ende, sozusagen am Ende der, also, na wie auch immer, also
wunderschön gelegen,
und dann zollfrei einkaufen, man kann in das Aquarium gehen, man kann in so ein richtig geiles Schwimmbad gehen, nagelneu, man kann da hier die Anlagen von Adolf Herrn Hitler noch angucken, was da noch übrig ist und
ein Tunnel,
ne? Ein Knieper essen und es gibt auch die sogenannten die Mokka-Stuben gab es auch da.
Ja, die Mokka-Stuben.
Ja, wieso? Habe ich fotografiert. Kaffee Mokka-Stuben. Sehr schöne Erfahrung.
Komischerweise im Oberland. Sollte man gar nicht vermuten. Egal. Auf jeden Fall bei mir auf Platz 3.
Oh, zu lang. Okay.
Finde ich okay. Mokka-Stuben kann nicht lang genug sein. Also ich war, bei mir auf Platz 3 ist bei mir Torfbrücke. Torfbrücke, wunderschöner
Brücke.
Strand. Kennst du auch natürlich.
Torfbrücke?
Torfbrücke mit CK.
Ach, wirklich?
Aber du kannst natürlich Norddeutsch aussprechen, wenn du
möchtest. Es gibt doch Torfbrücke. Nein, sorry.
Du kannst das gerne so Heidi Kabel-Style aussprechen, Torfbrücke. Genau, und das ist also ein wunderschöner Strand. Gelegen auch wiederum auf dem Darß. Das ist
alles bei dir von meiner Haustür, Digga.
Ja, ich kenne nichts anderes. Und was soll ich sagen? Das ist also ein wilder Strand, sozusagen unmoderiert.
Waren wir da zusammen mal?
Ja, waren bestimmt auch schon mal zusammen. Also wenn so Winterstürme sind, dann ist das wirklich wunderschön, weil dann liegen kreuz und quer die ausgerissenen Bäume und die abgebrochene Steilküste da. Und da ist also wirklich nichts. Da gibt es kein Restaurant, da kannst du einfach nur laufen. Großartig. Und ich finde ja. Also es ist eben pure Natur und ist bei den Einheimischen wahnsinnig beliebt. Im Sommer kann man sich da auch zum Bräunen hinlegen und so, machen auch einige. Mhm. Das ist wirklich, würde ich sagen, der schönste Strand, den ich so kenne. Mhm. Und das ist Torfbrücke, ja. Das ist ein Geheimtipp, habe ich jetzt verraten.
Nein. Ja, sonst hört ja eh keiner. Also sonst hören ja nicht so viele.
Sagen
Also meine Nummer 3 ist, das ist Garmisch-Partenkirchen. Also es ist wirklich der äußerste Zipfel, kurz vor Österreich. Also ich war mal in Innsbruck, ich musste da zur WM oder EM, zur EM in Österreich und der Schweiz. Ich hatte da beruflich zu tun mit irgendeiner Künstlerin, wie auch immer, hatte dann ein Hotel in Garmisch-Partenkirchen. Und muss sagen, also das ist ja, also wenn du als Norddeutscher nach Garmisch-Partenkirchen kommst, dann denkst du, Hollera, ne? Die Dudeldö, was ist denn hier los? Das ist ja hier so kitschig. Eigentlich kann man halt dies ja gar nicht aus irgendwie.
Ja.
Aber ganz toll, also ich muss sagen, wirklich uralte bayerische Häuser mit riesigen Gemälden, dann kleine Läden, dann hast du die Alpen, natürlich diese wahnsinnigen tollen Alpenblick irgendwie, du hast sozusagen heile Welt pur, du hast klares Wasser, du hast geiles Essen, es ist wirklich sowas von malerisch, das schon fast irgendwie schon mal gar nicht mehr aushält, aber ich muss sagen, das hat mich so beeindruckt, das ist ja jetzt, wenn man aus Berlin kommt oder so, auch sowas kann ja gar nicht sein, ne? Also das ist ja fast so schön hier.
Ja.
Also wirklich unfassbar Märklin-Eisenbahn schön für Leute, die mal die heile Welt erleben wollen, irgendwie, wo du alles hast, irgendwie, wo das Herz aufgehen lässt. Ich glaube, zu lange kann man da nicht bleiben, aber ich fahre ja auch kein Ski oder so, deswegen ist das für mich ja nicht so interessant, aber ich war mal da und war mich schwer beeindruckt und ich glaube, da könnte man es gut mal aushalten, so
Ja, und dann kann ich direkt, das passt sehr gut, kann ich anschließen. Meine Nummer zwei ist eben der Allgäu, das Allgäu.
Ah ja, ne? geil.
Ist, ich weiß gar nicht, vielleicht ist Garmisch-Partenkirchen, gehört das zum Allgäu, weiß ich nicht.
Glaube ich noch, ja, könnte sein.
Ist jedenfalls für mich, ich war einmal da nur und das ist auch schon Jahre her, zum Wandern mal eine Woche. Also ich war auch schon mal zum Skilaufen da unten, aber diese Wanderwoche im Allgäu, das hat mich sehr beeindruckt, weil es einfach für mich landschaftlich so eine Urgewalt war, so eine Naturlandschaft. Das ist eigentlich für mich auch, in Deutschland kenne ich das nur so, also hier aus der Gegend, also würde ich sagen Mecklenburg-Vorpommern, da findest du auch noch solche Landschaften, so geschlossene, fast menschenleere, intakte Landschaften und das ist auch der Allgäu halt, wenn du Glück hast. Ne? Und,
ich war mit dem Fahrrad mal da, wirklich super.
Oder das Allgäu, ja, das Allgäu, ich glaube das Allgäu, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das wunderschön und man würde das niemals vermuten, dass es in Deutschland sowas gibt. Also das ist wirklich...
Als Norddeutscher zumindest nicht.
Ja, nee, genau. Und dann, was du gerade sagst, auch diese einheimische, diese rustikale Küche.
Ja, genau.
Dann so, ne?
Und das Gasthaus zur Linde, dann sitzt du da im Kies unter der großen Linde und trinkst dein Maß Bier. Die Kirche läutet, das ist, ja, genau.
Ne, du kriegst da irgendwelche herzhaften Sachen serviert und so. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also das ist mit Sicherheit schöner als jede Schinkenstraße auf Mallorca oder so. Ne? Das ist wirklich ganz wunderbar. Einfach mal eine Woche wandern durch das Allgäu, ne? Sich da an seinen kleinen Holzstock ein neues Schildchen ranschrauben und die einheimischen Spezialitäten genießen.
Spezereien. Sehr gut. Ja, meine Nummer zwei ist Berlin. Irgendwie haben wir darüber gesprochen. Irgendwie Wohlfühlort, irgendwie Sehnsuchtsort. Irgendwie müsste man da auch mal wieder hinziehen, glaube ich, in Berlin.
Tja.
Brauchen wir nicht drüber reden. Ist meine Nummer zwei. Hatten wir eben schon zur Genüge. Genau.
Und meine Nummer eins ist deine Nummer, ich glaube, vier oder fünf gewesen, nämlich Helgoland. Aber hier ist speziell die Düne, die Helgoländer Düne, die ich sehr liebe. Okay. Ja. Ne, das ist so eine vorgelagerte, künstlich aufgeschüttete Insel zu Kaiserzeiten.
Kommt man nur mit dem Boot hin,
mit der Dünenfähre kannst du rüberfahren in 5 Minuten, kannst da anlanden, da musst du aber jetzt, kannst du einfach aussteigen. Und dann kannst du da so Häuschen mieten, du kannst...
Hast du da mal im Häuschen gewohnt?
Alles.
Ah, echt?
Viele Male, ja geil. Viele Male, ja. Also ich habe ungefähr bestimmt 5-6 Mal mit Häuschen, mehrmals auch in so einer kleinen... Da gibt es da so kleine Hütten am Flughafen.
Ja, das habe ich gesehen,
Da habe ich auch mal... Und auch gezeltet.
Stimmt, da ist auch Flughafen, ne?
Ja, klar. Und gezeltet auch viele Male und so. Also das ist wirklich... Für mich auch ein Sehnsuchtsort, so. Ne? Vielleicht auch Berlin oder so. Wunderschön, wenn du da nachts oder überhaupt, wenn du da unterwegs bist und das Boot oder die Boote sind weg und nur noch die Stammgäste
Robben,
und
die Einheimischen sind da. Ganz viele Robben, Seehunde.
Ja, wunderbare Natur, also Robben, generell auch Vögel, wilde Vögel und so. Also es ist eine traumhafte Landschaft.
Vor allem ist es eine Hochseeinsel, die liegt da mitten in der Nordsee. Ja. Die ist ja wirklich, da fährst du ja Stunden
Genau. Ja. Das ist ein anderes Klima. Du hast wirklich das Gefühl, du bist in einer ganz anderen Welt, weil das ist ein ganz anderes Klima. Es ist auch die Pflanzenwelt und die Tierwelt. Das ist alles anders, als man es vom Festland kennt. Und ich kann es nur empfehlen.
Was kostet denn so eine Hütte? Weil ich habe jetzt nämlich was gebucht hier. Ich wollte ja nach Helgoland. Ich war am Hotel gebucht, direkt am Hafen. Ist das diese Hütte günstig oder ist das teuer? Weil ich finde das, glaube ich, ganz spannend.
Die Hütten sind, glaube ich, nicht günstig. Nee, die sind nicht günstig. Und die es gibt allerdings, wie gesagt, diese kleinen Mini-Hütten noch am Flughafen, die sind ja so aus den 50er, 60er Jahren. Das ist natürlich entsprechend auch sehr klein und sehr, musst du mögen, ne? Ist sehr rustikal. Und Zelten gibt's halt noch, ne? Und das sind so die Möglichkeiten.
Ja. Meine Nummer 1 ist deine Nummer 8 oder so, Heiligendamm. Ist meine Nummer 1. Also ich war, bin da von Steffens Hagen, Rostock, wir haben uns da auch getroffen irgendwie. Er hat mich sehr beeindruckt, die ganze die Ostsee-Romantik da, was alles wieder auflebt und dieses, wie heißt das Hotel nochmal?
Grand Hotel Heiligendamm.
Ja, also von außen irgendwie und eine Schönheit, dann die Ostsee, dann wirklich auch sehr, sehr naturbelassen alles. Es gibt da auch so einen Wald, irgendeinen Geisterwald oder Gespensterwald oder sowas.
Gespensterwald.
Genau, da bin ich durchgeradelt, allein am Meer, da diese Radwege und dann, das ist Urlaub pur. Man fühlt sich da einfach total zu Hause. Die ganze Ostsee, das, was du jetzt gerade im Kleinen en Detail irgendwie dargestellt hast, ist für mich ja so eine Ostseeküste allgemein oder Ostsee da bei dir oben so. Eine ganze Urlaubsregion, die ich einfach super geil finde, auch Warnemünde oder so. Großartig, aber haben wir ja drüber gesprochen. Ja, das war vielleicht war ja was dabei, ne? Vielleicht haben ja unsere Zuhörer irgendwie Bock auf irgendeinen Ort, hier mal den mal zu besuchen. Ich fand's ja gut.
Ich habe auch jetzt wirklich nichts weiter. Ich kann vielleicht noch sagen, dass ich das im Grunde erst ein bisschen beschwerlich fand, wirklich 10 Orte zu finden, die ich in Deutschland so begeistert darstellen konnte. Jetzt aber im Gespräch, muss ich sagen, ist bei mir so ein bisschen wieder das Feuer erwacht. Und waren jetzt auch von deiner Seite her viele spannende Sachen dabei. Also insofern unsere schöne Heimat neu entdecken. Ne? Also um es mit Stefan Ross zu sagen, ne? Unser schönes Deutschland. Also insofern.
The best of the best. Last exit and another. Thank you and good night.
Ja, Mensch. Ja. So, jetzt sind wir zum Ende gekommen. Wir sind schon krass überzogen hier. 1 Stunde 40 sind wir schon auf Sendung. Ich habe eine Sache noch. Ich habe mir ist unangenehm aufgefallen, der Scooter, und haben eine neue Platte raus, die klingt wie alle anderen Platten, meiner Meinung nach, aber das ist ja nichts Neues. Aber diese Glücksspielwerbung,
Baxter.
HP Baxter da macht, das ist mir echt sauer aufgestoßen. Ich finde ja Glücksspielwerbung generell mega scheiße. Es gibt jetzt, glaube ich, das war Hype, also der hat diese Hyper, ne? Es gibt Hyper Renew, ne, wo man jetzt online irgendwie da blind blitzt und blinkt ist und hier 100 Euro Startguthaben oder weiß ich, was man da kriegt oder Freispiele oder so ein Scheiß. Und dann, also ich muss sagen, dass was auch immer, Mr. Green, Hyper Renew, Wunder Renew, Drück, Glück, der ganze Glücksspiel-Scheiß, muss ich sagen, das stößt mir echt extrem sauer auf. Ich verstehe nicht, warum man das noch bewerben darf. Aber wenn Herr Baxter jetzt irgendwie da nochmal eine Mark machen muss, dann ist er dann einer in einem Sack mit, wie heißt der hier, Schweinsteiger, der auch irgendwie die Automaten da irgendwie für die Automatenwirtschaft Werbung macht und sagt hier alles sauber, ordentlich, faires Spiel hier. Aber ich weiß nicht, das sollte man eigentlich tunlichst verbieten. In Schleswig-Holstein ist ja anscheinend erlaubt irgendwie. Und es gibt irgendwie auch ein neues Urteil irgendwie. Mitte 2021 gibt es eine Glücksspielreform, irgendwie einen neuen Vertrag. Da hoffe ich mal, dass die Länder da vielleicht mal auf ein paar Einnahmen verzichten. Und anstatt hier die Leute abhängig zu machen vom Glücksspiel, weil ich habe den mit Spielsüchtigen zu tun kennengelernt und was Schlimmeres gibt's kaum, ehrlich gesagt. Also muss ich sagen, ganz furchtbare Sucht, irgendwie mit Alkoholsucht vergleichbar in jedem Fall, finde ich. Sobald da eine Mark in der Hand ist, geht's zum Automaten oder aufs Online-Casino oder wahrscheinlich nicht unbedingt ins, aber damals in der Spielbank Bremen, im Casino Bremen habe ich auch Leute gesehen, die dann, wo man merkte, okay, da wird geschwitzt, der Anzug ist billig, ne? Die sind jeden Tag da,
Ja, ich kenne das als Jugendlicher noch von diesen Geldspielgeräten in der Spielothek oder in irgendwelchen Kneipen, wo wirklich dann Leute komplett ihr Wochenende vor diesen Kisten verbracht haben, ne? Und offensichtlich ihr sauer Erspartes von ihren Schichten, die sie sich da im Hafen gearbeitet haben, da reingesteckt haben wieder, nebenbei vielleicht noch ein paar Bier getrunken haben, aber im Grunde da so ihr Leben verbracht haben. Und dass das jetzt auch noch von zu Hause aus geht, ist natürlich eine Erhöhung. Das ist ja im Grunde, als wenn du den Alkoholikern...
Vom Telefon, überall eigentlich, ne? Also kannst du...
Das ist ja im Grunde so, als wenn du den Alkoholikern ihren Zapfhahn zu Hause am Bett anbaust,
genau,
ne?
Genau.
Also das ist wirklich, das ist jetzt die Kapitulation, ne? Und dass das dann so beworben wird, unbedenklich von HP Baxter, ich habe da auch sehr gestaunt. Dem müsste es ja eigentlich ganz gut gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in Nöten ist, um sowas zu machen. Eigenartig.
Um das mal vorsichtig auszudrücken. Wir verurteilen sowas. Also wir sind gegen Glücksspiel, oder?
Ja. Absolut.
Ja. Gut, war eine schöne Sendung. Ich muss ein bisschen lang zum Ende kommen hier. Es ist langsam schon hier Feierabend. Das ist, glaube ich, die längste Sendung ever. Hoffentlich hören die Leute bis zum Ende zu hier. Schönen Dank auch an Johann Martin hier für sein, hat sich hier geäußert. Aus Bremen. Danke für deinen Kommentar hier auf YouTube. Ja. Wir sind ja auf YouTube auch hörbar. Call hat sich auch noch gemeldet. Danke für die positiven Stimmen. Wir haben uns sehr gefreut. Und wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt.
Genau. Und schreibt uns nur, wenn ihr es ehrlich meint, weil wir sind kein Podcast für eine Nacht. Also spielt bitte nicht mit unseren Gefühlen.
Nee, und Nummer 75, ne? Also schöne Jubiläumsausgabe, extra lang. Kann man ja auch so verkaufen, ne?
Extra lang und ne, ne, wo sind wir halt bekannt für und machen es gerne extra lang. Und Nummer 75, ja, nächstes Mal Nummer 76. Mhm. Tja, Spirit of 76, muss man überlegen.
Ja, sehr gut. Nee, war schön, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Sendung und dann geht's weiter und macht mit beim Glücksspiel. Gewinnspiel? Glücksspiel. Oh Gott, macht mit beim Glücksspiel. Ah! Das muss ich rausschneiden.
Nee, aber bei uns kostet ja nichts. Bei uns kann man ja nichts verlieren. Bei uns können sie nur gewinnen.
Ja, macht mit. Tschüss.
Ja.
Hau rein.
Wir singen.